Crop FM, Ausgabe Nummer 234, heute wieder Open End. Mein Studiogast ist Walter Brandner alias Dr. Nachtstrom und später gibt es da noch einen Überraschungsgast, nämlich Andreas Müller, ebenso frisch aus Wiltshire. Heute gibt es wieder den Cropcom, jener Live-Chat, mit dem sich Zuhörer dieser Sendung live am Gespräch beteiligen können. Erreichbar über die Website von CropFM, CropFM.at, das war die alte. CropFM.at, die Website. Von dort aus gelangt man direkt in den Chat und kann sich hier beteiligen. Später gibt es dann auch Skype-In, falls jemand direkt mitdiskutieren möchte oder auf diese Art Fragen loswerden möchte. Sendung gibt es einen Newsletter, abonnieren kann man ihn ebenfalls von der Startseite aus, cropfm.at. Man kann sich gerne mailen, cropfm@mur.at oder vom Link von der Startseite aus. Es gibt so den ganzen einen Podcast und ein Archiv, in dem alle bisherigen Sendungen zu finden sind und auch diese wird im Archiv landen mit einigen am Zusatzmaterial. Ich kann unmöglich alles jetzt hier in dieser Sendung live spielen. Dann sitzt man da bis morgen. Es gibt dazu ein Forum, betreut von Valadur, Unarmed Eraser und Wingman. Das Coverbild ist diesmal sehr ungewöhnlich, weil ich dachte mir ja, naja, ein Kornkreisbild zu einer Kornkreissendung gibt es eh sehr oft. Und dieser Mann hat eben Kornkreistomaten auf den Augen, so wie die meisten. Gestaltet wie immer von Matthias Töpfer und der Spendenbutton findet sich auf der Startseite von CropFM relativ weit oben, das Ei mit dem rosa, lila, wie auch immer, Herzen. Großes Danke an alle, die ihn schon wahrgenommen haben und auch die Amazon-Links, die ich da verwende. Auch da geht ein kleiner Prozentanteil an CropFM, wenn man es über diesen Link kauft. Für den Käufer bleibt natürlich alles beim Alten. Über die Realität kann man sich streiten. Pantherion, Reality is Debatable. Ein kleiner Vorgeschmack auf diese Serie, die nächstes Jahr starten soll mit einem Pilotfilm, der schon fleißig gedreht wird. Jörg Vogeltanz, Bernhard Reicher und viele andere arbeiten sich den Hintern ab für dieses Ding. Und das schaut schon, finde ich, sehr gut aus. Der kleine Teaser, den ich verlinkt habe, auch von den News aus, ist, finde ich, toll geworden. Auch ich komme in einer winzigen Rolle vor, spiele mich selbst und finde das alles sehr aufregend. Musik. mysteriöser Kornkreis in Whitfield, Mysterious 3D Wheat Grid and Aerial Light in Wiltshire, so heißt der Artikel von Linda Moulton Howe. Zum Thema Balls of Light, in dem Fall jetzt rote Balls of Light, gibt es auch zwei sehr junge Zeugen, die ich im Kornkreis aufgenommen habe. Dazu dann später mehr. Und auch im Interview mit Charles Mallett wird über derlei Dinge gesprochen. Charles Mallett wurde ja auch für diesen Artikel von Linda Moulton Howe interviewt. Ja, viele haben es eh schon immer gewusst, aber jetzt gibt es eine Studie, die belegt den Einfluss elektrischer Felder auf Hirnaktivität. New Haven, USA, die meisten Wissenschaftler hielten bislang elektrische Felder im Inneren des Gehirns für ein reines Nebenprodukt der Hirnaktivität. Eine neue Studie an der Yale University belegt nun, dass elektrische Felder selbst auch die Aktivität von Hirnzellen beeinflussen können. Sehr spannend, ich empfehle dazu auch die Sendung Der Geist hat keine Firewall mit Grazina Fosa und Franz Bludorf findet sich im Archiv. Exopolitik, die außerirdische Präsenz auf der Erde. Da gibt es ein sehr spannendes Interview mit Robert Fleischer im Alpenparlament. Ich habe es aber noch nicht ganz gehört. Exopolitik hat ja auch eine neue Website. Sehr schön geworden eigentlich. Mit sehr vielen Neuigkeiten da drauf und neuen Funktionen. Und Robert wird ja heuer auch auf CropFM live zu Gast sein und freue mich schon drauf. You should always stick to it. Und dann natürlich, last but not least, Can I Say, denn es ist inzwischen zum Schlagwort mutiert schon. Matrix 2012 verwendet das als Mantra, wie mir der Walter erzählt hat. Ein Reisebericht der anderen Art auf Obskuristan, aber da wir den Herrn heute ja selbst als Gast hier haben und ich auch dabei war, gibt es dazu später noch mehr. Melden wir uns zurück aus Wiltshire. Walter Brandner ist ebenfalls bei mir. Hallo.
Hallo.
Freut mich, dass du heute dir die Zeit genommen hast, wieder mal, nachdem wir eine Woche zusammen auf den Feldern unterwegs waren. Wenn du das jetzt mit einem Wort zusammenfassen sollst, wie war das für dich?
Fantastisch. Das ist das Wort.
Das ist das Wort. Und wir haben ja uns auch, ich habe mir ja vorgenommen, dass ich dich quasi deine Initial Reaction aufnehme, wie sie eben passiert ist in diesem deinem ersten Kornkreis. Und willst du da davor noch etwas sagen oder fangen wir einfach direkt an mit dieser kleinen Aufnahme im Kornkreis, in deinem allerersten, und ich habe da gleich ein Mikro vor die Nasen gehalten.
Genau, also so ich hatte vorher noch nie mit dem Phänomen, habe mich auch ehrlich gesagt nicht wirklich damit beschäftigt und zack, bumm, in den ersten Kornkreis hinein und ja, wurde als Versuchsobjekt von dir gebraucht und ja, hören wir uns das an.
Gebraucht, hoffentlich missbraucht. Aber ja, genau, also Walter Brandner in seinem ersten Kornkreis und hier ist, was er sagte.
mein erster Kornkreis natürlich kommt. Hubschrauber. Angenehm. Also ich fühle mich sehr, fühle mich unglaublich wohl eigentlich. Ich habe das Gefühl, als würde der Boden eine spezielle Wärme ausstrahlen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre der Boden wärmer als die Höhe des Korns.
Okay, ja. Interessant.
Ja, könnte natürlich sein, dass ich dadurch, dass es mein erster Kreis ist, mich einfach freue. Ja. Aber es ist so ein ruhiges, warmes Gefühl. Ist es. Tut dann gut. Schrauber dreht auch wieder ab.
Ja, es war ziemlich ein Brummer. Und da hinten muss wahrscheinlich auch noch einer sein. Mhm. Jetzt werden wir dann ein bisschen rumspazieren.
Ja.
Man sieht jetzt natürlich nicht, wie der von oben ausschaut. Oder kannst du da ein Bild machen? Ich meine, wie schaut denn das für dich aus da am Boden? Beschreib das nochmal.
Ja, alles umgelegt. Alles schaut sehr geometrisch aus eigentlich. Schaut nach. Ja, es schaut nach einer unheimlich tollen Form aus. Man kann es aber leider wirklich vom Boden aus nicht bestimmen, gell? Aber so wie Kreuze, Drehkreuz oder so.
Also dein Gefühl angenehm.
Total angenehm. Warm. Fast mütterlich.
Aha. Ja, irgendwie schon, ja.
Schon, gell?
Es ist angenehm.
Es ist so ein Welcome irgendwie so. Kommt einer irgendwie und fühlt sich wohl, fühlt sich wie zu Hause.
Also das ist komisch, ich meine, man kann sich ja irgendwo ins Kornfeld stellen. Das ist, es, warm ist es auch immer, weil es ein bisschen, glaube ich, speichert oder so. Aber
ja, weil wir stehen ja nicht im Korn, sondern im Niedergetretenen. Gehen wir es ein bisschen ab einmal, oder?
Machen wir das einmal. Ja, das war also Dr. Nachtstroms erster Kornkreis. Woo! Vom 1. bis 8. August waren wir in Wiltshire. Und das war, glaube ich, am 2. August.
2. August, ja.
Ja, genau.
Seven Lake Forest.
Wir sind natürlich gleich losmarschiert. Also ich bin da ein ziemlicher Berserker, wie du gemerkt hast. Was jetzt, wenn Kornkreise in der Nähe sind, bin ich nicht mehr zu halten. Und wir haben also dort eine Woche verbracht, haben bei der lovely Mrs. Loveday gewohnt, mit Papagei und Hund. Mhm. Papagei haben wir leider nie zu sehen bekommen, aber Geschichten von ihm erzählt gekriegt. Und ja, es war für mich dieser Aufenthalt sehr ungewöhnlich, weil, deshalb wollte ich das jetzt auch am Anfang gleich spielen, weil da ein bisschen rüberkommt, wir sind beide ein bisschen von der Rolle in diesem Kornkreis, wenn man da reingeht. Und also ich zumindest merke das an mir, wenn ich mich da jetzt selber höre, dass ich ja, dieses Gefühl kommt dann einfach wieder zurück, dass man in diesem Ding hat. Man geht dort rein und da werden wir eh noch einiges drüber sprechen heute. Und deine Beobachtung, das war ja sehr interessant. Also ich wusste ja, irgendwas Interessantes kommt da, wenn ich die gleich einfange, nämlich das mit der Wärme. Mhm. Das heißt, die Wärme, die du da einfach verspürt hast, die ich habe angenommen, dass das einfach, mir ist es nie aufgefallen. Also ich bin da jetzt in dem Sinn wahrscheinlich schon betriebsblind. Aber das ist ja, wie wir in einem späteren Interview dann heute noch hören werden, ist das ja durchaus auch schon bestätigt worden durch andere Vorkommnisse, die so passiert sind in einem Kornkreis. Beziehungsweise die dann im Winter passieren, wenn plötzlich der Schnee schmilzt, genau in der Form wie der Kornkreis. Also da gibt es dann einen Piloten, Tony Hughes, den wir noch hören. Das heißt, es scheint irgendwas dran zu sein an dem Ganzen, dass du, was du da gespürt hast. Ja.
Was? Allererste Gefühl, das ich hatte im Kornkreis, war Wärme, aber eben nicht Wärme so als Wärme, wie wenn man die Hand jetzt irgendwo hinten hält, so einen Heizkörper, sondern so eher wie ein Glühen. Mhm. Und ich habe das übrigens nachher in eigentlich fast keinem Kornkreis mehr so verspürt. Das war eigentlich in diesem das einzige Mal das Gefühl.
Ja, ich glaube ja, dass diese Dinger alle völlig verschieden sind und daher ist es nicht verwunderlich, dass sie die nicht mehr verschieden anspüren, sondern dass die ja wirklich, also mit Anspüren meine ich jetzt das, was man drinnen erlebt, sondern jetzt psychologisch, wenn man so will, sondern dass die auch verschiedene physikalische Eigenschaften haben, offenbar. Und da gibt es ja eh also Unmengen von Messungen etc. Wir sind also dort angekommen, wir haben natürlich auch das Silent Circle Café aufgesucht. Das wird also von Charles Mallett betrieben, wo wir also gleich am ersten Tag einen Haufen messwütige Amerikaner getroffen haben, die ganz, und es war recht lustig, also ich will mich da jetzt nicht irgendwie lustig machen über das oder so. Da, es gibt ja also diese Geschichte, dass also elektromagnetische Felder aufgenommen werden im Kornkreis. Elektromagnetische Anomalien, sagen wir mal so, also statische Felder, manchmal, ich nehme nicht an, dass da Wechselfelder existieren, aber und da war also eine Gruppe, ich glaube aus
Kalifornien,
und die haben also, sind da mit dem Messgerät herumspaziert, und einer der Gruppe war also völlig enttäuscht, weil er hat auf einem Film gesehen, dass der Zeiger ganz ausschlägt, und seine Messung ergab jetzt nur einen geringen Ausschlag, und er hat dann irgendwie ein Problem mit seinem Glauben, mit seinem Beliefs. Was ich interessant finde, also weil jeglicher Ausschlag ist einmal interessant, wenn man mitten im Kornfeld steht und es eigentlich keine offensichtliche Quelle gibt. Aber
es gab dort immer solche Gatherings, muss man vielleicht dazu sagen,
also genau, ja,
wo sich alle, die wollten, zu einer gewissen Zeit getroffen haben, und das wurde auch ein bisschen moderiert. Und dann einfach jeder frei von der Leber weg diskutieren konnte. Und da hat eben dieser eine Kalifornier, der anscheinend bestückt war mit Messinstrumenten bis zum geht nicht mehr, gesagt, I expected the needle to jump and it didn't jump and now I have a problem with a belief system. Derselbe Kalifornier, der mir später in einem Kornkreis begegnete und vollkommen excited war, weil, aber dazu später dann.
Ja. Das war der bei Whitefield, das ist dieser X-Slicer, wird er auch genannt, diese zwei Quadrate. Ich habe es eh da hier aufgehängt, aber das sieht man natürlich jetzt im Radio nicht so gut. Aber aus diesem Kongress, wo man dann eben später war, gibt es auch ein Bild. Es gibt also auch eine Bildseite zu der ganzen Sendung heute, wo ich so ein paar Eindrücke halt festgehalten habe und ein paar der Luftaufnahmen. Wie immer, es ist ein völlig irrwitziges Erlebnis, wenn man dann über diese Landschaft dann auch noch drüber fliegt. Also das war heuer wieder absolut genial. Also ich kriege schon das Gefühl zurück, wenn ich nur dran denke.
Ich bin am Boden geblieben, weil ich bin ja eher so der Maulwurf von uns zweien.
Ja. Nein, man möchte fast juchzen. Ist das ein Wort? Juchzen?
Sagt man das so? Juchzen, das klingt ja österreichisch, aber ich also, glaube, man kann es...
Laut schreien vor Freude, ja. Wenn man irgendwie... Oh Mann, ja, die Kornkreise. Viel Material haben wir mitgebracht. Also wir werden heute noch Lucy Pringle hören, Tony Hughes, Charles Mallett, natürlich das Channeling von Pat Angoff, das sparen wir uns für ganz zuletzt auf. Und um ca. 5 Uhr werde ich den Andreas Müller anrufen, was mich sehr freut. Wir haben ihn leider in Wiltshire relativ knapp verpasst. Er war auch dort, ist dann, als ich ihn angerufen habe, war er schon wieder in Dover am Weg nach Hause. Später war er dann wieder noch einmal dort und jetzt ist er wieder da in Deutschland und die werden heute dann in die Sendung holen, wenn es klappt. Und vielleicht machen wir jetzt gleich weiter mit diesem Interview, das quasi sagen wir frisch von der Leber erfüllte Eigenschaft dieser Kornkreise, nämlich die Wärme, bestätigt. Also für die nicht so gut Englisch können, Tony Hughes beschreibt, wie sie im Winter über ein Feld geflogen sind, in dem im Sommer eine Formation existiert hat und der Schnee tatsächlich definiert genau dort geschmolzen ist, wo im Sommer der Kornkreis war. Leider habe ich kein Bild davon. Es gibt irgendwo in einem Buch ein Bild, das sagt er eh auch in dem Interview. Das habe ich jetzt nicht mehr aufgetrieben. Aber höchst spannend und was auch ganz wichtig ist, also für alle, die jetzt mit der Glaubensfrage beschäftigt sind, eindeutiger Beweis für mich, dass nicht alle Kornkreise mit Brettern und Schnüren gemacht werden, ist, dass manche in wenigen Minuten entstehen und Tony Hughes hatte ein derartiges Erlebnis bei Pusey und auch das erzählt er jetzt in diesem kurzen Interview, das ich im Microlight Center, ich glaube am 4. oder 5. August gehalten habe.
It's the Wiltshire Microlight Centre, based at Yatesbury Field in Wiltshire, near Avebury.
And I'm talking to Tony Hughes. I just overheard a very interesting story about snow circles. Could you relate that to me once more?
Sure. At the beginning of the year this year, I was flying after the second lot of snow that we had. We've had 2 lots of snow at the beginning of the year, quite heavy snow the first time. The second time was... not particularly heavy, and it was possible to fly. And I was on approach coming into land with a student, And I noticed something unusual on the right-hand side of the runway, so we didn't continue the approach. We carried on flying and orbited this circle, which was visible in the field. I could see no footmarks surrounding it. It was in snow, and the design of the circle was actually melting the snow, and one of my students that was with me took a photograph of that, which appeared in Janet Ossebaard's book as I emailed her the picture. And so there was something really strange going on, that the crop circle itself was melting the snow in the pattern of the crop circle.
Was the design complex, or was it just a circle, or how did it look?
Yes, it was fairly complicated. You could definitely see that it was an existing crop circle, and it was just curious to fly around it and watch it melting the snow.
This was a crop circle that was there in summer, and when the snow was on it, it melted the snow. So it was, this area was warmer than the rest. And how defined was it?
It was very well defined. There's no question that the where the crop circle had been, the temperature must have been higher because it did melt the snow in the pattern of the crop circle.
Absolutely. And what time of year was that?
This would have been February. The month of February.
Do you get snow often around here? Or?
No, it was unusual. It was the second lot of snow that we'd had. The first amount was quite a lot, and we couldn't fly. And this was the second lot of snow that we'd had, and it was maybe 40 millimeters deep. Was very interesting.
You also once witnessed a crop circle appearing in very short time because you flew in and out. Can you just quickly relay that story again?
Yeah, this is something that happened quite a few years ago, actually, when I was with an American crop circle researcher. We were flying across the Vale of Pusey, close to a place called Picked Hill. We were on our way to a crop circle just in the edge of the Salisbury Plain danger area. I'd got special permission to go over it. And it was a route that I'd flown before. And as usual, I was looking down at the fields to make sure that there was somewhere to land should we have a problem with the aircraft, or if we're low on fuel or whatever. And I flew out and flew back along the same route, along a return route, the same line. Was no more than 10 minutes later, maximum of 10 minutes later. And on the way back, there was a crop circle in one of the fields that I'd flown over earlier, which didn't have one in on the way out. So we were both quite astounded at this. And I guess this was the first time that I really changed my opinion of what was going on in Wiltshire here. Up to that point, I'd always thought that this was just a couple of guys with some planks and bits of string, but that really did change my mind about what was going on. I still think there are, you know, people out here making them, but I don't think all of them are man-made.
Ja, das verändert schon einiges, wenn man definitiv mitkriegt, wie ein Kornkreis in wenigen Minuten offenbar entsteht. Also für die jetzt nicht so gut Englisch können, der hat einen bestimmten Korridor gehabt, in dem er reinfliegen hat müssen, und das ist sehr viel militärisches Gebiet in Wiltshire. Das heißt, er musste relativ schnell wieder raus, und als er dann rauskam und wieder über dieses Feld flog, und beim Microlight, also bei diesen kleinen Flugzeugen, muss man immer die Augen am Feld behalten, damit man Landeplätze hat, also Notlandeplätze, war da dieses Ding, eine sehr schöne Formation, ich weiß nicht mehr genau, welcher das jetzt war, aber egal. Und wenn man sowas einmal gesehen hat und weiß, dass das stimmt, ich meine, wir können es ihm jetzt nur glauben, dann glaube ich auch, dass das einiges verändert in seiner Wahrnehmung.
Ja, man sollte ja dazu sagen, Tony Hughes ist ja nicht irgendwer, sondern ein Ex-RAF-Pilot, also ein Mann, den man, glaube ich, nicht als ESO-Spinner oder so abtun kann.
Er ist ein Ex-RAF-Pilot, das wusste ich gar nicht.
Steht auf seiner Homepage.
Okay. Interessant. Ja, ja. Also glaube ich auch, dass also er sich da nicht irgendwelche Dinge reintheatert. Und ich habe schon, es gibt ein paar Interviews mit ihm online. Auch von den, es war jetzt glaube ich mein 5. oder 6. Aufenthalt in Wiltshire. Und ich habe Tony Hughes eigentlich fast jedes Mal interviewt, weil es immer wieder spannend ist. Er hat mitten in Wiltshire ein Microlight Center und fliegt natürlich auch sehr viele der Forscher da hin und her, die dann die Aufnahmen machen. Das heißt, die meisten Fotos, die man von Kornkreisen sieht, inklusive derer, die ich jetzt aus der Luft gemacht habe und online gestellt habe, sind von Tony Hughes geflogen worden. wir waren ja in einigen Dingen drinnen. Der erste, von dem wir diese Aufnahme jetzt hören, war wahrscheinlich Severnake Forest, wobei das müsste dann also diese dreieckige Formation da gewesen sein, also dieses sehr elaborierte dreieckige Gebilde. Ich habe den Crop Circle Connector dazu verlinkt und man kann sich dann die Sachen eh mal live anschauen. Aber wir waren ja in einigen anderen auch, unter anderem im Wickenham Circle. Da werden wir dann später noch von Andreas Müller sehr Interessantes dazu hören. Und im bei Whitefield. Also das ist dieser Radiolautsprecher, wie man manche nennen, wie ihn manche nennen. Manche nennen ihn auch X-Slicer, weil es ausschaut wie so ein Ding, mit dem man Eier in Scheiben schneidet. Und das war ja ein sehr spannendes Ding. Also dort ist zum Beispiel auch so ein Detailfoto entstanden, das auf der Website zu sehen ist. Also unter dem Ankünder einfach Bilder zur Sendung und da das vorletzte Bild, glaube ich, ist es. Und zwar passiert es manchmal, dass Pflanzen, die also ganz normal in diesem Feld wachsen, in diesen Kornkreis eingebaut werden, zum Beispiel genau in die, in dem Fall genau in die Mitte von so einer kreisförmigen Figur. Das Interessante daran ist jetzt, dass diese Pflanze ja vorher schon da gewesen sein muss. Da gibt es also viele Beispiele, unter anderem auch eins mit einer Distel. Da kann uns vielleicht der Andreas noch was später erzählen. Und man kann sich das also nicht anders erklären, als dass die ganze Formation so verschoben wird, dass genau diese Pflanze in der Mitte von einem bestimmten Aspekt oder einem bestimmten Teil dieses Kreises ist, was natürlich sehr irrwitzig eigentlich ist. Und generell ist es so, dass bei diesem Phänomen es um die Details geht. Es sind tatsächlich die Details, die das Ganze wirklich ungewöhnlich machen. Das heißt, wenn man einfach nur in einen Kornkreis reingeht, man wird das, wenn man ungeübt ist, man wird kaum einen Gefälschten von einem Echten unterscheiden können. Selbst Geübte können das nur sehr schwer. Und auch nur nach längerer Analyse. Und man kann es nicht hundertprozentig sagen, außer man war dabei, wie der Kornkreis entstanden ist, dann weiß man es. Auf welche Art auch immer.
Aber es gibt ja Gott sei Dank eben das Silent Circle Café und das Team dort, die ja übernachten auf Bergspitzen und mit Feldstechern die Umgebung absuchen. Also Hoaxern fällt es inzwischen relativ schwer, da irgendwelche Kornkreise zu verfertigen, ohne dass es wer merkt. Also das ist eigentlich nicht mehr so unbemerkt.
So ist es. Ich meine, apropos Hoaxes, ich habe ein Beispiel eines Hoaxes online gestellt, weil er einfach wirklich sehr schön ist. Und das muss man ihnen lassen. Also wenn man also auf die Bilderseite geht ein bisschen runter, scrollt, die sind ja alle beschriftet. Diese sehr schöne, es hat aus wie so ein exotisches Insekt, das da liegt. Und auch das nächste Feld ist nämlich dann schon gemäht und das schaut wirklich toll aus, weil das auch schon wie man so in den Horizont hineinfliegt oder so. Und dieses Ding ist also in zwei bis drei Tagen, Charles Merritt hat mir einmal gesagt drei, aber es steht dann auf der Homepage zwei, also sie haben die Jungs dabei beobachtet. Ich glaube, es ist so, dass sie die letzten zwei Tage haben sie es wirklich dabei beobachtet, aber da haben sie vorher offenbar schon angefangen. Und von der Luft aus schaut das Ding großartig aus. Vielleicht ein bisschen mit einem Linksbogen drin, aber gut, das kann auch oft ein gewollter Fehler sein, der auch in echten Kornkreisen, sind alle echt, ich meine, die liegen alle da und sind zu bestaunen, aber in Kornkreisen unbestimmten Ursprungs zu finden sind. Aber Charles, wir waren leider nicht drinnen in dem Ding. Charles meint also, dass wenn man da reingeht, wenn man also weiß, auf was man schauen muss, dass man sofort sieht, dass er nicht so sauber da liegt, dass also natürlich auch die ganzen Fußspuren und so weiter da sind, was irgendwie logisch ist. Ne? Also in einem Kornkreis unbekannten Ursprungs, so wie der bei Whitefield, geht man rein und wir waren ja in dem relativ knapp, der ist am Vortag entstanden. Ich meine, wenn du dich erinnerst, das liegt perfekt da, da ist kein Schmutzer von den Fußspuren oben und so weiter. Ne? Mhm. Weil wenn da jetzt 5-6 Leute herumsteigen drinnen, ich meine, da entsteht ein ziemlicher Mist, so können die gar nicht aufpassen, weil sie müssen ja irgendwo stehen und sie müssen im niedergetretenen Teil stehen und so weiter halt. Ne? Aber trotzdem, also der gefälschte Kornkreis bei Whitefield ist schon ziemlich großartig geworden. Zumindest schaut er aus der Luft sehr schön aus. Aber das Ding ist natürlich, dass in den echten, und ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ich glaube, dass der Whitefield ein echter ist in dem Sinne, wie ich es vorher gesagt habe, gibt es sehr viele Effekte, die eben im niedergetretenen Korn, also im von Leuten niedergetretenen Korn, kaum oder meiner Meinung nach nicht auftreten. Das sind also psychologische Effekte, die wir noch besprechen werden, wenn man reingeht. Und was auch noch auffällt, ist natürlich, dass diverseste Phänomene immer wieder beobachtet werden. Zum Beispiel also so Lichtphänomene, die berühmten Lichtkugeln, die man immer herumfliegen sieht. Immer. Also ich habe noch keine gesehen, du auch nicht, aber ja. Ich habe schon sehr viele Leute interviewt, die, also sehr vertrauenswürdige Leute, die sowas gesehen haben. Und im Whitefield Circle habe ich auch zwei, die dürften so zwischen 10 und 12 Jahre alt gewesen sein, die sind leider gleich wieder abgebüxt, nachdem ich sie befragt habe. Die haben dort also Lichtphänomene gesehen in diesem Kornkreis. Rote Lichter, die da herumgetanzt sind. Sie waren sich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob der Kornkreis da schon da war oder nicht. Aber es ist ein recht nettes Interview, wie ich finde. Und das spiele ich jetzt kurz an. Es dauert so ungefähr 3 Minuten. Es ist also ein Whitefield-Kornkreis und zwei junge Herren, Kornkreisforscher in Spe, berichten über sonderbare Lichtphänomene.
So you guys are camping here and you witnessed a light phenomenon, as I understand.
Yeah, very mysterious one.
So tell me, when did it happen? How did it look?
It looked like, say, do you know like when gamekeepers, they got that orange light for the deers?
Yeah.
That's what it is, but a lot brighter.
A lot brighter.
Yeah.
And how long did you see that thing?
It was going on, like, we come here yesterday to camp, and we seen it in daytime. You could see it plain as day in daytime, that's how bright it was. And then we looked again about, like, a couple hours later, and it wasn't there. And we was watching telly last night, a DVD, and he said, Joseph, yeah. he said, that light's coming back again.
All right.
But, like, yesterday, like, from yesterday, and to, like last night, it seemed that it got like a bit closer.
Okay. And your dog was going mad.
Oh, yeah, and our dog was going like, our dog is only 6 months old, and if anyone was there, it would go mad. Like, but last night it was going mental. We got a chain on it, and it was trying to bite to get off.
And that was while you were witnessing the light.
Yeah, that's when we seen the light.
And. But have you been around this place as well when the crop circle appeared? Or no. Did you arrive when it was already here?
We don't know that, because when we arrived, all we seen was the orange light. And then we pulled in, and we woke up next morning and said there's this here.
And when did you arrive?
About
2 o'clock yesterday.
About 2 o'clock yesterday.
Ah, yesterday 2 o'clock. And this light phenomenon happened tonight?
Yeah, it happened yesterday about 2:30. Ah, okay. Because we come in, we put the jacks down on the caravan, and that's when we started seeing the lights. Then it went off about half three, and about seven, like when it was just getting a bit dark, that's when it started coming back on again and off. Oh. It come on for about 20 seconds, then go off for 20 seconds.
Uh-huh. And the crop circle was already here when this light was,
I think,
could be seen.
I think so.
Yeah.
And there's another thing. We all heard a couple of mysterious sounds.
Sounds? How did? Oh, yeah, can like you describe them?
Like alien sounds? Like,
no, it wouldn't like.
Like it wouldn't. No, like that. A dog howling.
Yeah.
That's how it was, but like in a quiet voice. But that's why we never took much notice, because we thought it was a big dog, because it was late at last night.
Okay.
And because people, they when they got big dogs, they walk them at night. So didn't know other dogs. So we like wouldn't that look. So that's what we thought it was, and we never took much notice. So it's amazing, okay. Really.
And is that your first crop circle you witnessed?
Yeah. That's the first one I ever witnessed.
And do you like it?
Yes, very interesting.
Will you come back?
Yes, I will.
Ja, zwei Kornkreisforscher in Spe, wie es. Zumindest hören sie sich so an. Da waren natürlich einige Windgeräusche, wie auch noch später beim Interview mit der Pat. All diese Interviews sind im Freien größtenteils entstanden, daher gibt es da immer ein bisschen Nebengeräusche.
Und kurz darauf war ja ein unfassbares Gewitter. In diesem Kornkreisen habe ich Schutz gesucht in einer Fabrikhalle, wo ich eben diesen Kaliforniern wieder begegnet bin, über die wir vorher gesprochen haben, die vollkommen ausgezuckt sind, weil das war der erste Kornkreis, den sie für echt gehalten haben. Und sie waren vollkommen excited.
Ja, verstehe, aber das war wirklich ein ausgesprochen schöner Kreis.
Auch ein interessantes Detail, die Farmer. In deren Feldern diese Kornkreise ja sind oder entstehen, haben ja ein ambivalentes Verhältnis zu diesen Kornkreisen. Manche gehen mit der Zeit und stellen so Dropboxes auf, wo man Geld hineinschmeißen kann. Andere fahren sofort mit den Mähmaschinen aus und mähen dieses Unding nieder. Oder es gibt auch welche, die Polizei holen. In diesem Kornkreis war der Farmer dort in der Fabrikhalle, live vor Ort sozusagen, hat einmal zuerst die Hand aufgehalten, hat von jedem 2 Pfund kassiert und war aber dann sehr interessiert und hat jeden befragt, was er davon hält, von diesem Kornkreis, weil er das Phänomen nicht kannte. Also das fand ich auch sehr sympathisch, dass sich der selber mal dafür interessiert hat, was in seinem Korn da passiert, was das sein könnte.
Ja, er hat ja auch irgendwie erwähnt, dass, also er hat auch sehr religiöse Aspekte ins Spiel gebracht, ne?
Ja, er hat gesagt, erzählt. Er ist, wie sagt er, a newborn Christian.
Okay.
Oder so irgendwie und er hat dann gedacht, ob das irgendwie mit Jesus oder irgendwie so zu tun haben könnte. Ich habe das dann nicht verfolgt, denn die Kalifornier sind über ihn hergefallen und das hielt ich dann nicht mehr aus. habe ich die Halle verlassen.
Also das war wirklich ein unglaublicher Sturm dort. Also ich habe da ja ein paar Fotos davon angefertigt. Und wir mussten dann leider schon früher raus. Pat war auch dabei. Der ist dieses Ding ziemlich eingefahren, wie man so schön sagt. Bei uns waren es ja eher andere, die uns eingefahren sind. Also dieser eine war jetzt für mich auch nicht so... Es ist schwer zu sagen, es ist sehr subjektiv. Aber was meiner Meinung eigentlich damit, vielleicht sollten wir ein bisschen über das mal zum Sprechen kommen, mit einem Kornkreis, der einem einfährt. Ich meine, es ist so, man geht in diese Dinger rein. Vielleicht beschreib du doch einmal, wie war denn für dich das Gefühl in dem, zum Beispiel in dem Wickenham Circle, der also, in dem wir die Pat dann interviewt haben.
Ah, in diesem, wie nannten sie ihn auch, The Shroud of
Turin. The Shroud, Richard Hoagland ist überzeugt, dass es ein... Das Gesicht am Mars ist, also man muss dazu sagen, das sind also 2 Kornkreise, wenn man also auf Crop Circle Connect unter Wickenham, W-I-C-K-E-N-H-A-M, 2 Kornkreise, riesige Dinger, links und rechts von der M4, die Autobahn, die von London nach Bristol geht, exakt gleiche Größe, soweit ich das jetzt weiß, man kann sie übereinander legen und beide haben so eine Art Raster mit so verschiedenen großen Kreisen drin und wenn man sie übereinander legt, ergibt sich eindeutig ein Gesicht, man kann es auch schon so erahnen, aber wenn man sie übereinander legt, ist es eindeutig und das je nach Geschmacksrichtung erinnert das manche an das Grabtuch von Turin, andere an das Gesicht vom Mars, ich gehöre zu zweiteren. Wie gesagt, Geschmackssache. Aber das Erstaunliche an dem Ding war, dass also, wie wir dort reingegangen sind, bei mir wirklich eine ganz starke Reaktion schon war. Wir sind da hingegangen und ich habe inzwischen jetzt schon, man wird das ja gewohnt, man weiß schon, auf was man hören muss quasi und schon wenn wir hingegangen sind, hatte ich das Gefühl, der ist wirklich stark. In dem Moment sagt die Patterns, ich glaube, der ist gefälscht. Mhm. Ich denke mir dann noch, no way, irgendwie, aber okay, was weiß ich. Und dann hat sie herausgestellt, dass dieser Kornkreis doch ein sehr interessantes Exemplar war.
Ja, und wir hatten noch dazu unheimliches Glück, so wie wir die ganze Woche unglaubliches Glück hatten. Über das sollten wir vielleicht noch später reden. Es war wie eine Orchestrierung. Denn wie man eben auf Crop Circle Connector auch nachlesen kann, wurde der relativ bald nach unserem Besuch abgemäht. Und der Farmer war auch so ein Farmer, der in dem Fall Polizeischutz angefordert hat, weil er nicht wollte, dass die Leute ins Feld hineingehen. Und es gibt dann noch so ein Bild auf Crop Circle Connector, wo man sieht, wie die riesigen Mähmaschinen genau diesen Kreis abmähen. Wie wir dort waren, war kein Problem. Wir hatten Probleme, ihn zu finden. Aber als wir dann drinnen waren und weil du gemeint hast, man muss sich darauf einstellen, damit man weiß, was man, also oder wie,
auf was man
achten oder hören muss, würde ich in diesem Fall verneinen, denn der war... Der hat mich einfach überfahren.
Ja.
Also eine körperliche Reaktion, wie ich sie mir nicht erwartet hätte, vor allem nach diesem sanften Beginn mit Seven Lake Forest. Aber diese hier in Wickham, ich hatte das Gefühl, mein Blutdruck steigt. Und wahrscheinlich war es auch wirklich so. Ich bin hineingegangen und das Erste, was passierte, war ein Gefühl, als würde mir die Kehle zugeschnürt, erhöhter Pulsschlag, Herzklopfen. Und im Kopf fühlte mich ein bisschen komisch im Kopf. Und es steigerte sich. Es wurde immer schlimmer, je weiter ich vordrang. Und psychologische Effekte gab es auch. Also ich fühlte mich definitiv schlecht, so schlecht. Und ich konnte es auf der anderen Seite auch gar nicht glauben, dass ein Kornkreis sowas auslösen kann, dass ich einfach flugs wieder hinausgewandert bin. Und mir gedacht habe, so, jetzt bleibe ich da draußen sitzen, weil das gibt's gar nicht. Das kann nicht sein. Bin dann so 10 Minuten draußen geblieben. Und haben mir dann gedacht, okay, nein, das glaube ich nicht und bin dann wieder hineingegangen, um mich gleich wieder schlecht zu fühlen.
Ja, bei mir war es, was ich vorher gemeint habe, ich habe das Ding schon gespürt, bevor wir reingegangen sind. Und also schon ein paar Meter davor, wenn man so, wie so von der Weite gesehen hat, ist es irgendwie, okay, das kann jetzt die Vorfreude sein. Es ist alles sehr subjektiv, von was wir da übrigens heute reden. Das ist also,
vollkommen.
Wir haben auch Messungen gemacht, ja. Wir haben auch das Zeitanomalie-Messgerät mitgehabt. Kann man auch noch kurz was erzählen darüber später. Gemessen haben wir nichts, so viel muss man leider gleich vorwegnehmen. Hätte mich aber auch wirklich erstaunt. Aber bei diesem Ding ist, wie du sagst, also mir ist vorgekommen, dass die Poren gehen auf, der Blutdruck steigt, es gibt ein Pochen im Hals, sowas bei mir. Und ich habe mich da gefühlt wie, ich weiß nicht, wenn ich zu viel Kaffee getrunken hätte, nur ohne die negativen Einflüsse. Ich war total präsent, total da und ruhig. Und das war eine ganz intensive Erfahrung in dem Ding. Ich hatte ein paar Mal schon sowas in Folgen aufenthalten, also 2006 einmal in einer Formation, die ähnlich aussieht wie die bei Seven Lake Forest heuer, wo ich auch das Gefühl gehabt habe, wie du, ich muss da jetzt raus. Bin damals aber nicht rausgegangen, weil ich dachte, so, das ist mir egal. Also jetzt ist so eine starke Reaktion da, das schaue ich mir jetzt an, was da weiterhin passiert. Aber ich kenne das. Also man kriegt nämlich ja wirklich ein bisschen Schiss dann, weil man ja nicht weiß, was das ist. Also es ist so, wenn man das jetzt mich erzählt, nochmal, das ist leider so, dass man sich da kaum was drunter vorstellen kann, glaube ich. Ja, also niemand kann sich das so richtig vorstellen. Man geht in ein Weizenfeld, betritt dann plötzlich einen Teil dieses Feldes, wo also das Korn irgendwie mehr oder weniger schön da liegt, je nachdem, ob er gefälscht ist oder echt und wie alt er ist. Aber wenn man also in einem dieser Bestimmten ist, dann es fängt in der Mauerngrube manchmal an, es verändert sich was. Man verändert sie in seiner, die Denkmuster verändern sich, die Atmung verändert sich, der Puls verändert sich, alles. Und manchmal kann es ja wirklich sehr stark werden. Und dann kriegt man Schiss, das verstehe ich total. Also.
Ja, als erstes, mir ist natürlich durch den Kopf gegangen, es geistern ja alle Unmengen von Theorien durch das Netz, so wie fiel mir ein, es gibt ja verschiedene Alien-Rassen, es gibt die guten Aliens, machen die positiven Kornkreise und die Schlitzäugigen, die bösen. Ich habe dann aber gemerkt, dass das für mich einfach überhaupt nicht relevant ist, sondern was mir dann auffiel und das kann man vielleicht ein bisschen, ich bin da ein bisschen hilflos, weil sich meine Einstellung überhaupt als solches geändert hat durch diese Woche. Ich bin da ein bisschen so mit diesem journalistischen Ding reingegangen, na mal schauen. Und hat sich innerhalb dieser Woche durch sehr starke Erlebnisse so verändert, dass ich sagen kann, okay, da passiert wirklich was. Was auch immer. Liegt in meinem subjektiven Ermessen, was da genau passiert. Ich glaube, ich vergleiche es immer ein bisschen, obwohl es ein hinkender Vergleich ist, mit dem, was Dieter Bröers uns für die Wendezeit so ein bisschen voraussagt. Du hast schon diese LSD-ähnlichen Effekte, wo man mal ein bisschen oder ein bisschen stark konfrontiert wird mit dem, was in einem so umgeht, was in einem so herumgeistert. Und das war ein Effekt, den ich dort in diesem Kornkreis am Anfang so stark hatte, dass alle meine negativen Gedanken die ich auch in der Zeit vor dem Urlaub irgendwie gewälzt habe, plötzlich mit unglaublicher Macht über mich hereingebrochen sind. Und ich nicht wusste, warum eigentlich. Es war so wie ein Spiegel. Das kam noch zusätzlich zu den körperlichen Symptomen dazu. Also es war keine angenehme Erfahrung zuerst.
Ja.
Später dann gab es noch eine andere Erfahrung, aber über die reden wir dann eher am Schluss.
Wenn man, also diese, wie gesagt, es überrascht einen halt einmal. Und ich muss auch sagen, dass dieser Aufenthalt, obwohl ich schon bei meinem ersten 2002, da gab es diese wunderbar girlandenartige Figur vor Stonehenge und da bin ich damals reingegangen und man fühlt sich einfach glücklich, was ist völlig absurd ist. Man geht in ein Kornfeld und dann fühlt man sich glücklich. Ich meine, wo kommt denn das bitte her? Mhm. Und dort bin ich reingegangen, 2002, meine damalige Freundin aus London war nicht so in dem Dinger drinnen und ich habe dann erzählt, das ist total arg, ich spüre was. Und die hat da irgendwie gemeint, nein, das bildet da jetzt noch ein. Und hat dann, aber ich meine, inzwischen weiß ich, dass das keine Einbildung war, beziehungsweise was ist schon Einbildung? Wie gesagt, über das mag ich mich gar nicht jetzt groß unterhalten, was da jetzt subjektiv und so weiter ist, ist alles subjektiv, ja? Weil ich glaube, jeder spürt im selben Kontext was ganz was anderes, aber was ich wirklich jetzt glaube, ist, dass tatsächlich manche dieser Kornkrebse einen Einfluss auf unser Bewusstsein nehmen, also da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Und weil es einfach schon so oft passiert ist und bei diesem Aufenthalt war es am stärksten. Also da waren so viele Formationen, die wir betreten haben. Da kann ich genauso wenig wie du noch diese journalistische Distanz, wie sagt der Engländer so schön? Ja. Nein, das
geht nicht mehr.
Geht irgendwie nicht mehr. Aber natürlich, wenn jetzt irgendwer sagt, der glaubt das alles nicht und das ist alles Schmarrn und das machen irgendwie Studenten oder gamprige Rehböcke, die offenbar großartige Mathematiker sein müssen, dann soll er das. Also glaubt, was ihr wollt.
Wir haben ja auch andere Leute beobachtet. Es ist ja nicht so, dass wir als Einzige da reingegangen sind uns dort arg gefühlt haben, sondern wir haben ja auch andere Leute beobachtet, Leute, die Lachkrämpfe bis zur Hysterie drinnen hatten, ja, Leute, die in tiefer Meditation oder sogar Trance versunken waren. Was man als allgemeines Gefühl, was man allgemein beobachten konnte unter all den Leuten, die in den Kornkreisen waren, war, dass es ein bisschen war wie in einer Kirche. Deswegen, man sagt ja temporary temples zu Kornkreisen und es war ein bisschen, wie soll ich sagen, es waren alle unglaublich höflich, aber freundlich, eher leise, bemüht, den anderen nicht zu sehr zu stören. Also schon so, wie wenn man eine Kirche betritt oder irgendeinen sakralen Raum. Also man benimmt sich einfach ein bisschen anders, als man das auf der Straße tut. Und das konnte ich eigentlich in jedem Kornkreis beobachten.
Ja, wir haben einmal ein Gegenbeispiel erlebt. Da war eine junge Familie dort, das ist ja so eine Weitläufige, und die haben sich da ziemlich daneben benommen eigentlich, aber okay, ich meine, es kann da jeder reingehen. Aber Leute sind wirklich anders in den Dingen. Mhm. Ja, deshalb mache ich so gerne Interviews in Kornkreisen, weil das einfach eine ganz andere Umgebung ist. Es ist wie so ein abgeriegelter Teil, der eine ganz andere Energie hat. Ja.
Mhm. Und so nett auch, was mein Herz unglaublich erfreut hat, so Hippies. Ich weiß nicht, kann sie nicht anders beschreiben, bitte das nicht als Wertung zu verstehen, aber wirklich so, ich erinnere mich an diese eine Familie, vier Frauen, vier Generationen, von der Oma bis zum kleinen Mädchen, die dann irgendwie so in der Mitte des Kornkreises saßen, sich an den Händen fassten und zusammen gesungen haben und meditiert haben, war nicht zum Lachen für mich, ja, sondern fand ich total gut, tat mir gut, das zu sehen.
Das war eine total schöne Szene, ja, nämlich, und es war, die waren, wie du sagst, so typische Hippies, ESO-Hippies sogar, also die Steigerungsform, aber es hat überhaupt nicht irgendwie aufgesetzt oder irgendwo als unter Anführungszeichen lächerlich gewirkt, ganz und gar nicht. Ja. Die haben ganz super da reingespielt, finde ich, die haben sich dann auch darüber unterhalten, ich habe ein bisschen immer hingehört, ne? Ist ein neugieriger Mensch. Und das war großartig, die junge Dame, die auf diesem Auto steht, auf diesem Bus und gerade Ausschau hält, die kam übrigens von der Familie, die hat dann gerade quasi den von oben anschauen wollen und die war mit denen dabei.
Kann man sich in dieser Slideshow anschauen, die auf Obscur ist, dann steht vor dem Kanalsee-Artikel, weil einer auch gefragt hat, ob es Bilder vom Silent Circle Café gibt, sind da auch bei dieser Slideshow dabei. Ist einfach der vorvorletzte Artikel.
Genau, also ich habe vom Silent Circle für diesmal fast gar keine Aufnahmen gemacht, aber du hast
ein paar... Interviews.
Ich war die ganze Zeit mit Interviews beschäftigt. Aber du hast ein paar dieser Aufnahmen gemacht, ja. Die Erklärungsmodelle, warum, wie man das spürt, gibt es natürlich genügend. Interessieren mich aber gar nicht mehr so, eigentlich, als es mich früher interessiert hat. Vielleicht, weil ich jetzt inzwischen wirklich akzeptiert habe, auch für mich, dass da was passiert drinnen. Aber eine Dame, die da sehr viel Arbeit schon gemacht hat in der Richtung und die auch einer der bekanntesten Kornkreis-Fotografinnen ist, ist Lucy Pringle. Die habe ich ganz kurz, nachdem ich die zwei Jungs da im Whitefield Circle interviewt habe, habe ich Lucy Pringle getroffen. Und das spiele ich jetzt mal rein, weil die beschreibt auch heilende Effekte, die man dieser Kornkreise gehabt haben. Also der in Windmill Hill, bei dem wir ja auch waren, der soll also sogar einer Frau mit Arthritis, temporär aber nur, wirklich geholfen haben. Beschreibt jetzt alles in diesem Interview. Lucy Pringle live aus dem Whitefield Circle.
So we just got into a great crop circle and I met Lucy Pringle, which I'm very pleased of. Can you tell me a little bit about this circle?
Well, I can't really, because I only saw it for the first thing on Crop Circle Connector last night. But what it does appear to be is two squares are laid on top of each other at an angle with a type of circular raised center. It's impossible to see when you're actually standing in it because it is so immense. The scale is so absolutely vast that unless I'd seen it from the air, I would have no concept of what it actually was. And this is where aerial photography is so important. It's equally important to be one of the first in, because you and I can have a look at it. And a new circle has this extraordinary springiness to it, rather like a really good first-class carpet with its underlay, and, you know, we're walking along. So it's hard. I can't really tell you any more about it, because... It is so new, and I haven't had time to examine it properly.
Yeah. Well, so on a first glance, how do you think that the crop is laid? Is it?
Well, it's interesting the way it's laid, because in certain places it's going anti-clockwise, and in other directions it's going anti-clockwise. So it's an alternating energy, if you like. And as I always say to everybody who comes in, try and walk with the flow of the crop, because many's the time that I've really felt totally nauseated, and I've looked down and I've seen that I'm actually walking against the flow of the crop, i.e. walking against the flow of the energy. But this season's been an extraordinary season. Many of the formations we've had have been located very close to ancient sites, like the Yarnbury, which was Iron Age Hill Fort. Then we've had the one at Wellow, which was close to a long barrow, and all miles away. I mean, we've had to travel great distances to see them, but they all seem to have been very strategically placed, with some reason behind it. And one says to oneself that it's now pretty well known how the force is actually forms, you know, the physics behind the actual creation. But one has to say, who or what presses the button behind that? What intelligence or what consciousness is there? But I'm just... passionate about my research, which is looking into the effects of electromagnetic fields on living systems, and I just getting more and more and more reports. Some are obviously detrimental, others are so positive. And there was a wonderful one I had in the Windmill Hill when I was taking a group round last Wednesday, and somebody, a girl there who was in her late 30s, early 40s, had osteoarthritis, and she couldn't bend her fingers more than just so far, and after being in that one she could bend them straight into her palms.
That's very interesting you say that, because we experienced that entering crop circles. We just arrived 2 days ago, that some of them were very powerful.
Yes.
And I mean, you could feel it. Of course, it's very subjective. Do you think that this is due to electromagnetism?
Well, I think it's due to the residual electromagnetic force. And electromagnetic force is a movable force. But on top of that, we're dealing with a whole lot of other things. We're dealing with the energy lines that run through. And we know that 98.3%, I think it is, are over aquifers. So we're dealing with an awful lot of power that already exists in the landscape. And then we have the additional power of the formation with its frequencies, which are derived from the geometry, which often is linked to the music, and so you're getting frequencies. So you have a whole package, a really complex package of all manner of things that are happening all at the same time.
What's the most exciting crop circle so far in this season for you?
Ah, now let me think about that. That's always a tricky question.
I know.
I can tell you my favourite one was the one out at Mir, and I never went into that. That was fantastic. Goodness me, I don't know. I always love it when somebody has these healing events. Many people have reported rheumatism being alleviated, arthritis, but it's only on a temporary. I have to say it's only temporary. So this was the first time I've actually witnessed a physical event. So that has to be a special formation for me, because I'm so passionate about trying to find ways in which maybe the crop circles in their very, certainly so far as I'm concerned, in a very humble, small way, could find advances to medicine.
Fascinating. So that was the one at Windmill Hill?
Windmill Hill,
okay. Yeah. Thank you very much.
Okay, there we are.
Lucy Pringle aus dem Circle by Whitefield. Sie erwähnt auch am Anfang also diese Springiness, like a first-class carpet. Also das ist also, wenn man auf einem dieser bestimmten Kornkreise geht, wenn die noch frisch sind, die federn richtig. Das ist definitiv nicht einfach niedertreten. Mhm. So viel kann man sagen. Weil es kriegt man in 10 Minuten nicht hin bei so einem Riesending. Und in ungefähr der Zeit entstehen die offenbar. Weiß man aber auch nicht, außer ein paar, da weiß man es.
Was man schön hört bei Lucy Pringle, ist mir jetzt wieder aufgefallen, diese Passion, dieses Fieber, das man entwickelt, wenn man mit Kornkreisen zu tun hat, das viele Menschen, glaube ich, ihr ganzes Leben lang nicht mehr in Ruhe lässt.
Mein Lieblingszitat von Michael Glickman, übrigens, Crop Circles, The Bones of God, ich habe dieses Buch verlinkt. Ganz ein großartiges Buch, ich habe es gestern noch fertig gelesen, schnell. Erstens einmal ein unglaublich schönes Buch, finde ich, mit super Aufnahmen drinnen auch. Und die Akribie, mit der dieser Mann dieses Phänomen beobachtet hat, fernab von allen möglichen Messgeräte-Zeug, sondern einfach nur, wie macht man sowas? Und zwar als Architekt, als jemand, der Dinge tut, der Dinge gemacht, erzeugt hat, die ist faszinierend. Also das ist wirklich ein tolles Buch. Und es gibt von, also Crop Circles, The Bones of God heißt es, und die nächste Sendung wird auch eine Spezialausgabe sein mit Michael Glickman, den wir zusammen aufgesucht haben. Es war wirklich ein netter Besuch bei ihm. Ja?
Na, netter Besuch trifft nicht mindestens. Es war ein unglaubliches Erlebnis, diesem Mann gegenüber sitzen zu dürfen, weil das ganz ein besonderer Mensch. Also
ja,
unglaublich.
Ja, richtig. Es ist wirklich ein besonderer Mensch, der inzwischen leider irgendwo bei ganz vielen Leuten schon angeeckt ist, weil er nicht dogmatisch ist, aber er hat eine bestimmte Überzeugung und er hat einen bestimmten Zugang zu diesem Phänomen, der einzigartig ist und der sehr, sehr direkt und messerscharf ist. Und er kann natürlich auch ein bisschen ungehalten werden, wenn jemand so überhaupt nicht kapiert, von was er redet. Oder natürlich bei Hoaxern und so weiter, und da, die mag er so gar nicht. Aber er ist ganz ein großartiger alter Mann, der da in Horten wohnt. Das war schon wieder so eine Odyssee, ihn zu finden. Okay. Wie überhaupt, muss ich sagen, GPS ist eine ganz super Erfindung, vor allem wenn man Kornkreise sucht. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich das vorher immer gemacht habe ohne GPS.
Ja, und weil ich dich ja auch ein bisschen enttäuscht habe, weil ich glaube, du hast ja schon gedacht, ich bin ein bisschen ein Kartenleser, oder? Das hat sich dann dort herausgestellt.
Das hast du gesagt, dass du ein Kartenleser
bist. Habe ich nie gesagt. Also. Ich habe gesagt, ich probiere es. Aber dass ich so ein unbegabter... Ja. Ja. Aber wir haben die Kornkreise, die wir besuchen sollten anscheinend, haben wir auf jeden Fall gefunden. Und vielleicht jetzt ein bisschen zur Orchestrierung. Es war unglaublich, ich habe das noch nie so erlebt wie in dieser Woche. Es war, wie wenn irgendjemand das inszeniert hätte für uns, irgendjemand irgendwas. Also es war so, dass wirklich, es war das Wetter grauslich, wir sind in den Kornkreis hinein, die Sonne ist aufgegangen wie ein Scheinwerfer, wir sind aus dem Kornkreis hinaus, die Sonne ist, hat sich wieder hinter den Wolken versteckt oder wir haben einen Kornkreis nicht gefunden. Man konnte darauf zählen, dass innerhalb der nächsten 5 Minuten irgendjemand daherkam, der einen dann sagen konnte, wo der ist. Oft waren sie ja viel näher, als wir gedacht haben und wir wollten schon aufgeben. Vor allem ich als eher wander- und tüchtiger Mensch.
Aber und so, willig vor allem.
Ja. Naja, man muss ein bisschen über seinen Schatten springen. Ich glaube, das habe ich
hast du
vollbracht
gemacht.
In dieser
hast du
Woche. Gemacht, ja. Ich bin doch immer beim Ausrasten. Naja. Aber es war wirklich unglaublich, wie das alles für uns, also ich konnte mich bis zum Ende der Woche das Gefühl nicht erwehren, irgendwen gibt es da, der da wie ein Regisseur Anweisungen gibt, was wann passiert. Es war unglaublich.
Die Dichte an Synchronizitäten, die in Kornkreisen auftreten, sind definitiv höher als anderswo.
Ja.
Anders,
kann ich nur bestätigen.
Ja, es ist so.
Ja.
Also ich bin in dem ganz letzten Kornkreis, in dem ich gelegen bin. Ich meine, man wird dann ja auch schon unglaublich sentimental. Ich wollte nicht mehr rausgehen aus dem Ding. Ich wollte nie mehr weg. Jedenfalls liege ich dann so da und sage dann so zu mir, okay, an die Macher. Ne? Wenn sie mir irgendwas zu sagen habt, dann jetzt, weil ich fahre jetzt dann. Und da war ich immer bewölkt in dem Kornkreis. Und genau wie ich mir das gedacht habe, ich habe nicht laut gesprochen, genau wie ich mir das gedacht habe, ist kurz die Sonne durchgekommen. Ich war im gleißenden Sonnenlicht. Und dann war sie wieder weg. Und ich habe dann beobachtet die restliche Zeit und ich bin auch Zeit geblieben, wie du weißt.
Ja.
Da ist nie wieder die Sonne rausgekommen. Ja. Also ich meine, hast gar nichts. Aber es ist eine Synchronizität gewesen, die unglaublich schön war.
Ja.
Und die also, ja. weil wir gerade vorher eben von diesem Wickenham Circle gesprochen haben, wie schon angekündigt, würde ich sagen, holen wir jetzt kurz den Andreas Müller rein. Und lass mal ihn, also er hat nicht allzu viel Zeit. Das Wochenende gehört dann bei ihm doch eher der Familie, vor allem jetzt war er ja andauernd unterwegs. Also, aber umso netter von ihm, dass er kurz für uns sich die Zeit genommen hat. Ich würde sagen, wir spielen dann jetzt kurz eine Nummer. Und währenddessen holen wir dann den Herrn
Müller
in die Leitung. Jetzt gleich. Wir hören uns dann gleich wieder. Telefon ist jetzt Andreas Müller. Hallo Andreas.
Hallo Tarek.
Hallo, sehr schön, dass wir dich noch kurz hören. In Wiltshire haben wir uns ja leider verpasst dieses Jahr.
Genau, gerade so.
Aber es wird sicher mal hinhauen. Du hast einen Artikel geschrieben über diesen Wickenham Circle. Ich habe ihn jetzt schon vorher kurz beschrieben. Das war also ein zweiteiliges Monument, das links und rechts von der M4 entstanden ist.
Genau.
Erzähl doch ein bisschen was über diese Formationen.
Ja, das war ganz interessant, weil wir zuerst, der wurde aus der Luft entdeckt, weil er auch von der Straße aus relativ schwer einzusehen war, weil wir dann später gehört haben, dass Anwohner dieses kleinen Dörfchens den wohl schon 2-3 Tage vorher gesehen haben. Er ist so leicht zu sehen von der Straße aus. Und wir waren dann drin. Es war, die Besitzverhältnisse von dem Feld waren auch nicht ganz klar, weil das liegt auch ein bisschen außerhalb des eigentlichen Epizentrums da um Avebury herum. Und ja, über den Kornkreis selbst, das war ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil das Getreide war doch schon sehr trocken. Das war auch ein Feld, das relativ kurzes Getreide hatte. Also das war teilweise, gab es in diesem Sommer oder gibt es grundsätzlich Weizenfelder, wo der Weizen nicht ganz, aber fast doppelt so hoch steht. Und von daher sieht das dann in so kurzem Getreide auch immer doch ein bisschen anders aus. Und was im ersten Moment auffiel, war natürlich die Größe. Das sind ja so knapp 100 Meter, die dieser Ring hatte. Und vom Boden aus konnte man sich überhaupt keine Übersicht machen. Was klar war, war, dass da diese geraden, dünnen Linien durchgingen und dass auf diesen Linien wie Perlen auf einer Schnur sozusagen aufgereiht verschiedene Kreise auch unterschiedlicher Größe lagen. Und am Boden war dann aber überhaupt nicht klar, dass man das überblicken konnte. Und umso gespannter waren wir natürlich auch auf die Luftbilder. Aber vielleicht zunächst noch zu der Qualität von dem Kornkreis zu sagen, wir haben jetzt vor Ort keine eindeutigen oder direkt erkennbaren Hinweise auf eine mechanische Einwirkung gefunden. Allerdings muss man auch dazu sagen, es wurden dann keine weiterführenden Analysen gemacht, die eigentlich geplant waren, nachdem wir gesehen haben, was das dann letztendlich ergeben hat, dieser Kornkreis zusammen mit dem zweiten, von dem wir damals noch gar nicht wussten, dass er überhaupt existiert. Und diese konnten aber nicht durchgeführt werden, weil der Kornkreis ja unmittelbar schon am nächsten Tag danach schon zerstört wurde und der Bauer auch darauf geachtet hat, dass unter Polizeischutz da keine weiteren Besucher mehr reingingen.
Aber es gab ja zwei.
Genau. Von dem zweiten wussten wir leider zur Besuchszeit von dem ersten noch nichts. Das hat sich dann erst, wie wir zurückkamen, abends herausgestellt, dass Leute, die geflogen sind, sagten, da liegt noch einer nebenan sozusagen. Und da war es uns dann nicht mehr möglich zu sehen am Boden, weil eben der Bauer da den einen rausgemäht hat und den anderen eben beschützen ließ sozusagen. Und der ließ dann auch bis zu den Erntearbeiten offiziell keine Leute mehr rein. Spannend war dann natürlich nachher zu sehen, was das Ganze dann geometrisch sozusagen dargestellt hat und sozusagen die Suche danach klar war irgendwie schon aus vergangenen Informationen raus, dass wahrscheinlich diese Kreise irgendwie ein Code oder ein Bild darstellen konnten. Aber die einzelnen Kreise für sich betrachtet ergaben ja im ersten Moment, nur vage einen Sinn. Und da war es dann ganz spannend, dass wir diese Linien hatten, auf denen die Kreise aufgereiht waren, von denen ich ganz ehrlich zuerst dachte, Mensch, das Ganze wäre wahrscheinlich noch spannender, wenn die Linien nicht da wären, weil dann wäre die Position der einzelnen Kreise, müssten dann ja ganz frei gewählt werden. Und dann wäre es umso spannender gewesen, was man da gesehen hätte. Letztendlich waren es dann aber gerade diese Linien, die uns sozusagen verdeutlicht haben, nicht nur, dass man die beiden Kornkreise übereinander legen kann, sondern auch, wie man sie übereinander legt. Und wenn diese Linien nicht da wären, wäre das sozusagen eine reine Glückssache gewesen, zu wissen, wie die Dinge aufeinander passen.
Ja, ein wirklich erstaunlicher Kongress, du hast die Formation ja betreten.
Eine davon.
Ja, die ja eben noch existiert hat, weil eine ist ja sofort abgemäht worden, glaube ich.
Genau.
Und eben eine weitere hat dann noch ein paar Tage zumindest existiert und Gott sei Dank haben wir dann einmal kurz die Gelegenheit gehabt, da reinzugehen. Mhm. Also wir haben gerade vorher darüber gesprochen, wir haben da eine sehr starke physische Reaktion auch gehabt drauf. Ist es dir da auch so gegangen oder?
Mir persönlich nicht, wobei ich dazu auch sagen muss, dass ich das relativ selten in Kornkreisen habe. Also da kann es Leuten um mich rum irgendwie arg schlecht oder besonders gut gehen. Ich bin da eher so, neutral will ich nicht sagen, weil wenn ein Kornkreis mir gefällt, dann ist das natürlich nimmt mich das auch schon, lässt mich das auch nicht ganz kalt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zu den Leuten gehöre, die sehr einfach in Kornkreisen bestimmte positive oder negative Empfindungen haben.
Okay.
Von daher war das bei mir jetzt weniger der Fall. Ich glaube, bei mir überwiegt da im ersten Moment so die, ja, die Suche nach allem Möglichen und der Wunsch, das jetzt so gut wie möglich zu dokumentieren, weil wir eben gerade auch aus der Vergangenheit schon wissen, dass Kornkreise oft dann auch sehr schnell abgemäht werden von den Bauern, und vielleicht überwiegt da im ersten Moment sozusagen der Dokumentarist und der reine Forscher, der jetzt nach allem Möglichen sucht im Innern.
Ja, bei mir hat sich das während dieses Aufenthalts irgendwie umgestellt. Also mich interessiert mittlerweile wirklich am meisten diese persönlichen Empfindungen, die man dann da drinnen hat, wobei man die natürlich nur rein subjektiv beschreiben kann, und die sind natürlich jetzt nichts, was man tatsächlich jemandem objektiv erzählen kann drüber, aber
ja, ich weiß nicht, also ich finde das auf jeden Fall, finde ich solche Berichte auf jeden Fall interessant zu hören, wie du sagst, also es ist nicht objektiv, also man kann es jetzt einer zweiten und dritten Person jetzt nicht so schildern, wie man es selbst erlebt, und es ist natürlich immer auch die Frage, woher ergeben sich diese Dinge, vor welchem Background, aber uninteressant sind solche Erlebnisse und Erfahrungen ganz sicher nicht. Und es gibt ja auch teilweise wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit zum Beispiel mit Geomantie oder mit Energien von Orten auseinandersetzen, wo diese subjektiven Erlebnisse, die Leute haben, zum Beispiel, dass sich in Experimenten gezeigt hat, dass bestimmte Baumsorten einfach auf längere Sicht mehr dazu einladen, darunter zu verweilen wie jetzt andere. Und da werden diese Erfahrungen und diese subjektiven Sinneswahrnehmungen einfach notiert, und man stellt dann fest, ja, das geht ja nicht nur einzelnen Personen so, sondern das ist signifikant, dass man sich unter einer Linde besser fühlt als, ich kann jetzt leider diese Studien nicht so genau zitieren, aber dass es einfach da unterschiedliche Sachen gibt, und da wird sozusagen diese subjektive Erfahrung als Qualität selbst wissenschaftlich akzeptiert. Natürlich kann man das nicht reproduzieren und nicht messen, aber es ist nichtsdestotrotz aus einem sozialen und vielleicht physiologischen Aspekt nicht uninteressant.
Absolut, ja. Ich meine, Lucy Pringle, da habe ich vorher kurz ein Interview gespielt, beschäftigt sich ja sehr mit den auch elektromagnetischen Eigenschaften. Das ist wahrscheinlich so eine Art Remanenz, die da vorhanden ist, die vielleicht aus dem Entstehungsprozess resultiert, oder weiß man halt nicht so genau. Aber das könnte ja ein Schlüssel dazu sein.
Ja, also wir haben jetzt auch, ich war jetzt gerade nochmals in England, eine Woche nachdem ich schon wieder zurückgefahren bin, und zwar wurden da gemeinsam mit einem Studenten, der hat dort mit einem Ionenmagnetometer das Magnetfeld gemessen und von verschiedenen Kornkreisen, und der wird das auch in seiner Masterarbeit umsetzen, und da gilt es jetzt, diese ganzen Daten, die wir gewonnen haben anhand der Kornkreise, die noch da waren, erstmal auszuwerten und umzusetzen. Aber wir haben da schon vor Ort so ein paar interessante Veränderungen messen können, die auch dann teilweise einhergingen mit geometrischen Elementen des jeweiligen Kornkreises. Aber wie gesagt, das wäre jetzt noch zu früh, um da jetzt konkret was drüber sagen zu können. Aber das sind schon Dinge, das macht ja auch im Ganzen absolut Sinn. Also zumindest mal, das ist ja vielleicht dem einen oder anderen bekannt, dass ich ganz klar von einem trotz allen Fälschungen real existierenden, authentischen, also nicht von Menschen gemachten Phänomenen ausgehe, und dass das energetische Aspekte hat, das zeigen ja diese Veränderungen an Pflanzen und in Böden, das zeigen teilweise diese Auswirkungen, die wir an den elektrischen Geräten immer wieder sehen, oder wenn Tiere auf eine besondere Art und Weise auf den und in dem Kornkreis reagieren, warum soll das also auch nicht von Menschen wahrgenommen werden? Das ist sicherlich so. Das darf man, muss man schon immer in Betracht ziehen, dass natürlich auch viele Menschen, die jetzt zu Kornkreisen kommen, verbinden damit sozusagen schon den Wunsch oder die Hoffnung, da auch besondere Dinge drin zu erleben an so einem besonderen Ort. Und da muss man natürlich solche Empfindungen immer ganz besonders gut beobachten. Aber Lucy Pringle macht das ja auch mit verschiedenen Messungen, angefangen, glaube ich, vom EEG bis hin zu verschiedenen Hormonen im Blut, soweit mir das bekannt ist, und da zeigen sich ja auch offenbar interessante Veränderungen.
Was mich jetzt irgendwie interessieren würde, nämlich ist auch, ob Dieter Breuers, wirst du sicher kennen, ob also diese Therapiefrequenzen und Therapiefelder, sind ja teilweise auch statische Felder, sehr, sehr schwache Felder, ob da irgendwie eine Korrelation existiert.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dazu jetzt noch zu wenig über diese Felder weiß und mich da noch nicht genug damit auseinandergesetzt habe, um da jetzt was dazu sagen zu können.
Aber es wäre man kann sich nicht überall auskennen, aber es wäre eine interessante Denkrichtung, finde ich, wenn man die Sachen verbindet. Ne? Also,
ja.
Ich glaube ja, also Richard Hoagland, und ich teile die Meinung mit ihm, glaubt er weniger, dass das aussieht wie das Turiner Grabtuch oder das Gesicht am Turiner Grabtuch, sondern wie das Gesicht am Mars. Und ich finde es, also wenn man so will, dass es also am Mars ein monumentales Gesicht geben soll, was, dann finde ich, schaut es dem sehr ähnlich.
Ich denke, da sind wir nämlich an einer ganz spannenden Frage. Also bei mir war es so im ersten Moment, wie ich da geometrisch mit rumgespielt habe und die übereinander gelagert habe und dann auch, mir war dann relativ schnell klar, dass das so ein Punktraster ist und dass man das dann sozusagen auch aus der Ferne betrachten muss. Je weiter man davon weg ist, oder je kleiner es dargestellt wird, desto besser wird dieser Eindruck, oder man kann das dann am Computer durch eine unschärfe Maske noch hervorheben, den Eindruck. Also ich muss sagen, für mich ist es ganz klar ein fast schon stereotype Jesusartige Abbildung, aber da sind wir genau an dem Punkt, dass selbst diese Jesus-Darstellung geht ja einher einfach mit bestimmten Merkmalen von einem Gesicht, eine relativ lange Nase, wahrscheinlich so doch eine relativ markante Mundpartie, vielleicht geprägt von einem Schnurrbart Bart und einem Schnurrbart und lange Haare. Und das trifft natürlich nicht nur auf Jesus zu, also das könnte auch jeder andere Typ sein, auf den der eben diese Merkmale hat, auch diese hohe Stirn. Und ehrlich gesagt tue ich mir ein bisschen schwierig darin, das Marsgesicht zu erkennen, aber wie gesagt, da fängt natürlich auch das an, dass jeder das erkennt, was er sozusagen, also unser Hirn tut da sein eigenes mit dazu, dass wir schnell ganz verschiedene Dinge erkennen. Und ich habe das ja versucht, so ein bisschen über das Turiner Grabtuch zu legen. Und ich finde, gerade weil die Proportionen in dem Fall stimmen, also Proportionen zwischen Auge, Nasenlänge, diese schmale Nase, also ich denke schon, das zeige ich ja auch in dem Artikel, dass das relativ eher weg von diesem Marsgesicht geht und eher hin zu dieser Jesusartigen Darstellung. Aber wie gesagt, ich bin da für vieles offen. Ich glaube ja eher, das habe ich auch schon damals gezeigt, und Hoagland hat ja auch meine Grafiken damals gezeigt, dass das Bild bei Jill Bolton, also diese Gesichtsdarstellung mit vielen Details sozusagen, zumindest mal diese Viking-Aufnahme aus den 70er Jahren von dem Face on Mars zum Vorbild hatte. Man sieht da diese Schattenlinien, die das Mars-Gesicht ja auch in zwei Hälften teilt, die ist vorhanden in dem Gesicht, und auch sonst die Proportionen scheinen mir da eher gegeben. Aber wie gesagt, ich denke, das waren auch Diskussionen, die man schon gleich in England hatte. Was für ein Gesicht könnte das sein? Und interessant war halt zu sehen, dass das immer davon abhing, mit welchem Background man sozusagen an die Sache rangeht und was einem sozusagen zuerst einfällt.
Da gab es halt. Vielen, unter anderem jetzt auch Eraser im Chat, fällt ja auch John Lennon dazu ein, ne?
Und ich denke, wie gesagt, da kommen ganz viele, gut, da fehlt mir jetzt die Brille bei John Lennon, weil die ist nur eigentlich da, wenn man das ganz grobe Raster anschaut, wenn man das dann verkleinert oder maskiert, dann hat diese, aber wie gesagt, da kann man nicht drüber streiten, weil das, die einen sehen das, selbst in einem Jesusbild sehen vielleicht manche irgendeinen Bekannten von ihnen oder, ich denke, es ist halt nur interessant. Und das ist ja gerade auch das, was diese Jesus-Interpretation ausmacht, dass wir ja in diesem Jahr die Ausstellung vom Turiner Grabtuch hatten und dass eben sozusagen das Turiner Grabtuch und gerade davon hauptsächlich auch die Gesichtsdarstellung ja omnipräsent war in den Medien. Und ich denke, dass da eine Ähnlichkeit zumindest besteht, ist wirklich fraglich, ob das ein Zufall sein kann. Vielleicht wird es irgendwann mal aufgelöst und es ist jemand völlig anderes, den wir noch gar nicht kennen. Also ich bin da offen. Ich habe eben mit dem Artikel nur zeigen wollen, also mir ging das so, ich habe das übereinander gelegt, bisschen rumgespielt mit Positionen, wie das übereinander passen konnte. Und wie ich es dann verkleinert bzw. maskiert habe, hatte ich im ersten Moment so ein, ja, Schock ist das falsche, weil das zu negativ belegt ist, aber so dieses Erlebnis und dachte so, oh, das Gesicht kenne ich ja. Und das Gesicht, das ich darin sah, war halt das Turiner Grabtuch, weil ich halt da auch auf grenzwissenschaft-aktuell.de relativ viel auch gerade kürzlich drüber geschrieben hat. Wahrscheinlich war das deswegen bei mir so präsent.
Ja, und es gibt natürlich auch sehr weitreichende Vergleiche zwischen dem Turiner Grabtuch und dem Gesicht am Mars. Da gibt es ja große Ähnlichkeiten, die man gesehen hat.
Genau, das heißt, wenn die da sind.
Es ist, glaube ich, ist ja völlig, naja, wer weiß, also ob es jetzt so egal ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die Formation.
Ich denke, was halt wichtig ist, dass man für diese ganze Fragestellung darum, was es ist, dass man sich auch sozusagen die verschiedenen Optionen offen hält, was Kornkreise eigentlich sind oder was sie sein könnten. Also wenn man natürlich davon ausgeht, dass das von einer sozusagen physischen, sich physisch manifestierten Intelligenz, also Außerirdische, die hier irgendwie auch herkommen und uns besuchen und dann Kornkreise wie auch immer in die Felder beamen, sage ich jetzt mal ein bisschen bildhaft gesprochen, naja. Oder ob das andere Dinge sein können. Also wenn jetzt zum Beispiel unser, und das trifft ja auch auf die Chilbolton-Kornkreise zu, ob das vielleicht auch was mit sehr viel mit unserem Unterbewusstsein zu tun haben könnte. Und da ist es natürlich dann schon interessant, wenn man das als Option hinstellt, wie sich solche Bilder eventuell manifestieren könnten. Und da ist eben das Turiner Grabtuch in diesem Jahr, wie gesagt, auch medial sehr omnipräsent gewesen. Und umso spannender wäre es halt, warum das dann als Kornkreis auftaucht. Wenn man jetzt mal die Hypothese, dass es menschengemacht wäre, jetzt mal beiseite lässt.
Glaubst du, dass, na gut, ich meine, möglich wäre es schon, dass auch dieser Kornkreis gefälscht ist, jetzt mal abgesehen von bestimmten Attributen, die man aber nur erkennt, wenn man den Kornkreis ganz frisch besucht und so weiter.
Genau.
Aber viele haben also argumentiert, dadurch, dass das also zwei riesige Formationen sind, die völlig isoliert voneinander, ich glaube einen halben Kilometer entfernt, links und rechts von einer Autobahn entstehen, dass das also unmöglich zu fälschen ist. Das glaube ich eigentlich nicht. Also auch wenn, oder? Wie siehst du das?
Also ich persönlich glaube ja, dass jeder Kornkreis zu fälschen ist. Ja. Es ist nur die Frage, unter welchen Umständen und mit welchem Ergebnis.
Mit welchem Aufwand, also, ne?
Ja, eben. Also und vor allem genügt einem letztendlich, um zu sagen, ja, Auftrag gelungen, ein Blick auf das Luftbild oder bezieht man die Details am Boden mit ein? Ja. Also es gibt ja sozusagen, ja, also ich bin der Meinung, dass man sowas machen kann und es haben ja auch schon sehr geübte und sehr Leute, die das wirklich gut können, also Fälschergruppen aus England, gerade in den Jahren nach Chilbolton, über eine ähnliche Art der Darstellung, also über so eine Aufrasterung, Kornkreise angelegt zu Werbezwecken, die ganz klar Gesichter gezeigt haben, jetzt damals von zwei englischen Moderatoren von einer Morgens-TV-Sendung. Und das ist, da muss man einfach sagen, wenn man allein die Luftbilder sich betrachtet, dann sagt man, ja, das ist das, was dargestellt werden soll. Und das ist auch sicherlich interessant zu sehen, dass sowas möglich ist. Aber man muss natürlich immer die Sache in den Kontext stellen. Also ein Kornkreis, der über mehrere, vielleicht sogar bei Tageslicht, über mehrere Tage etc. Und so weiter angelegt wird, ist natürlich in meinen Augen jetzt kein Kornkreis mehr, sondern also im Sinne eines Phänomens, Teil des Phänomens. Und von daher ist das schon wichtig zu sehen, ist das auch unter den gleichen Umständen entstanden. Und das können wir leider bei den Kornkreisen von Wickham auch gar nicht so genau sagen, weil die Kornkreise erst bei einem Flug sozusagen entdeckt wurden. Es wäre also rein theoretisch möglich, dass die da schon länger gelegen sind. Das ist der eine Punkt, was jetzt die Beurteilung der Qualitäten am Boden erschwert, weil die eigentlich tatsächlich am besten dann stattfinden, wenn der Kornkreis noch ganz frisch ist. Und zum anderen könnte es dort sein, dass die Kornkreise sozusagen in mehreren Etappen angelegt wurden, weil sie vom Boden aus sehr schwer zu erkennen sind, ohne dass das jemand bemerkt haben könnte. Das sind also alles so Unsicherheitskomponenten bei der Beurteilung dieser ganzen Geschichte. Ich finde, und das würde ich auch gelten lassen, wenn das sich nachher als Fälschung herausstellen würde, dass diese Idee und die Umsetzung, da zwei Dinge zu machen, die man übereinander lagern muss, und dann muss man sie nochmal richtig übereinander lagern, und dann ergibt es ein Gesicht, weil ein Gesicht ist es ja auf jeden Fall, ein humanoides oder ich würde sogar ganz klar sagen menschliches Gesicht. Das ist schon sehr clever und es ist eine sehr gelungene Sache. Also ich finde, das sind schon sehr, sehr spannende Kornkreise.
Ja. Es gab ja auch wirklich sehr schöne Hoaxes dieses Jahr, also dieses insektenartige Ding am Eastfield.
Ja gut, da sind wir unterschiedlicher Meinung über Schönheit, aber darüber kann man ja nicht streiten.
Ja, ich beim Überflug, ich habe Luftaufnahmen von dem Ding gemacht, war ich wirklich beeindruckt von dem Gerät.
Ja, da muss man aber auch sehen, dass das natürlich innerhalb von mehreren Tagen angelegt
wurde. 2 bis 3 Tage, ja.
Genau, also mindestens, es gibt 3 Etappen, in denen es entstanden ist sozusagen. Ja. Und dann, das habe ich ja eben schon mal versucht zu sagen, da verliert für mich persönlich, was dann bleibt, ist im Endergebnis eine Landart. Das habe ich auch überhaupt kein Problem, das dann so zu nennen, die man dann aber eben als Landart bezeichnet und nicht als Kornkreis im Sinne, jetzt was mich an den Kornkreisen fasziniert. Und klar, ich finde halt auch, wenn man das Endergebnis sich anschaut, wie gesagt, das ist eine, über Kunst lässt sich schwer streiten, aber ich finde, das steht doch weit hinter dem, was man anderen Orten sieht, also was die grafische Qualität anbetrifft. Und spannenderweise, wir waren dann ja nachher nochmal dort, wir haben ja auch diesen Kornkreis dann mit diesem Magnetometer vermessen und das war schon zu einer Zeit, wo eigentlich kaum mehr Touristen in England waren und wir waren sozusagen den ganzen Tag alleine da drin. Und dann haben wir eine Frau in einem Kornkreis getroffen, die hatten wir vorher schon in einem anderen Kornkreis gesehen. Und die kam da rein und hat sich relativ enttäuscht gezeigt und wir wussten von dem vorigen Besuch, dass sie also mit Kornkreisen jetzt nicht so sehr viel am Hut hatte. Also eine absolute Laie auf dem Gebiet und die meinte halt auch am Boden, ja, aber das hier, das kann man ja gar nicht mit dem eben vergleichen sozusagen. Und da muss ich ihr zustimmen. Also auch die Qualitäten am Boden blieben nach meiner Ansicht doch weit hinter anderen Dingen zurück. Aber letztendlich, wie gesagt, als Landart kann es dann irgendwie stehen bleiben.
Ja.
Die Frage ist dann halt, welche Motivation dahinter steckt. Das wäre für mich auch immer interessant zu wissen, ob ich mit der Landart irgendwie den Leuten was Nettes tun will oder ob ich sie verarschen will, auf gut Deutsch gesagt. Und vieles deutet ja in diese Richtung hin, dass man sozusagen, dass da mehr das Ego eine Rolle gespielt hat als alles andere. Und nachher wurde ja auch dieses Brett gefunden, auf dem dann skizziert war, was der Kornkreis eigentlich darstellen soll mit dieser Dreierkrone, also irgend so eine Teufelsfratze. Ja, wie gesagt, da kann man drüber streiten.
Ah,
das ist ein Kornkreis, der geht bestimmt nicht in die Top 10. Der 2010er.
Ja, das ist also gut, sind wir gerade am richtigen Punkt jetzt. 2010, was war für dich das Highlight dieser Saison? Ich meine, ich habe jetzt gerade vorher geschaut, es ist jetzt noch ein neuer dazugekommen, ein relativ kleiner. Es kann natürlich auch Ende August noch Formationen geben. Man sollte immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind jetzt aber Ende August, also schauen wir mal. Ich meine, es kamen auch schon im September welche, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir es jetzt so ziemlich gesehen haben, was heuer entsteht, was ist für dich das Beeindruckendste?
Interessanterweise, die beeindruckendsten Kornkreise waren für mich, die ich dann so in Anlehnung an vorige Bezeichnungen diese Drachenspuren als Drachenspuren bezeichnet habe. Die gehen natürlich völlig weg von diesen geometrischen Meisterleistungen, aber die waren am Boden doch, man kann das teilweise anhand der Aufnahmen, die dann im Web dann auch zu sehen sind, noch so erahnen, was da an... Also ich sehe diese Dinger, schau da drauf, war ja auch in einigen dann am Boden und kann da einfach nur sagen, was ist da passiert? Also aus einem
Was meinst aus einem du? Die Drachenspuren. Redest du jetzt von diesen einzelnen Tropfen quasi, die zum Beispiel einer gegenüber von Silbury Hill?
Genau.
Okay.
Genau. Und dann da gab es noch weitere. Mhm. Da gab es weitere noch am Westbury. Da gab es das, also der am Silbury Hill, da war ganz klar, diese, was auch immer das erzeugt hat, wollte sozusagen in die Kreisform und hat dann nachher noch sozusagen, manche haben gesagt, das sieht aus, als ob jemand noch seinen Pinsel so ausschüttelt.
Ja, genau. Ja.
Oder eben die Idee von diesen Drachenspuren, die kamen daher, solche ähnliche Formationen gab es schon Anfang der 90er Jahre und da hat jemand gesagt, das sieht ja aus, als ob da ein Drache sozusagen versucht hat abzuheben und hätte immer mal wieder nochmal seinen Fuß abgedrückt im Feld.
Ja.
Und teilweise sehen diese kleinen Dinger ja wirklich eher so wie Tatzen aus, die so nach Richtung Silbury Hill zeigen. Und dann gab es dann noch 2 weitere bei Horton und bei Stanton St. Bernard. Und ich fand das also super spannend, weil man da in dem einen Fall am Westbury hat man gesehen, um diesen zentralen Kreis rum hat sich versucht, so einen Ring zu bilden. Der wurde aber, der konnte sich nicht ganz ausformen. In dem anderen Fall war es nur ein Ring. Also das waren für mich total spannende Sachen und aber von dem, von für mich war der, den habe ich auch im Juni noch sehen können, Gott sei Dank, war der Korncast bei Liddington Castle, also diesmal hin im Rücken von Liddington Castle, sehr, sehr beeindruckend am Boden zu sehen. Den gab es irgendwie Mitte Juni, wenn ich mich das recht erinnere, und der sah so aus, da liefen so Speichen durch das Feld und verschieden große Kreise wurden dann durch diese Speichen in Schwarz- und Weißflächen sozusagen unterteilt. Spannend fand ich auch diese Kodierungen von der Eulerschen Formel. Was ich auch noch leider aber nicht mehr am Tag der Entstehung gesehen habe, war dieser Kongress, der jetzt, und da sind wir wieder bei der Interpretation, von den einen als Pendel, von dem anderen als Gral, von den anderen als Becher, gut, das liegt relativ nah, aber gedeutet wurde bei North Downs, relativ später, ich glaube am 13. August ist der entstanden. So sehr filigran oder Menora sagen andere dazu, weil er jeweils auf beiden Seiten diese sieben Arme hat, ja, die so nach oben gehen.
Der war also... Ich war in diesem Kongress bei, also in dieser ja, Pinsel abschütteln, das finde ich ein recht guter Begriff, bei Silbury Hill. Der recht interessant war, weil, ich meine, mein erster Eindruck war Windschaden. Aber wenn man sich das Ding dann genauer anschaut, ich habe natürlich bei weitem nicht so einen geübten Blick wie du, also das Erste, was auffällt, ist, dass es zu genau ist für einen Windschaden und dass es sind durchaus interessant, jetzt auch wenn der ist auch sehr schwer zu fälschen, weil diese Halme, das ist wirklich, das bildet so eine Wanne. Diese Bärentatzen oder Drachenspuren.
Genau.
Die bilden wirklich so eine Art Wanne und das soll man ja noch machen. Also, und vor allem, die sind dann von der von der Traktorspur relativ weit weg gewesen. Also man musste da, also springen ging kaum. Also entweder das war ein Leichtathlet oder also
dieses kommt ja oft vor. Also diese Idee, dass da jemand hin und her springt, das ist ja immer ganz lustig, weil das hört sich auf der Rennbahn oder so auf dem Sportplatz ganz gut an, aber der Anlaufweg fehlt ja natürlich. Jetzt könnte man sagen, gut, die Traktorspur gibt das her, aber dann sitzt man nachher im Kornkreis und kommt dann auch nicht mehr raus. Also, und jetzt ist es schon so, es gibt Felder, da sind die Saatreihen so weit auseinander, dass man sich da so durchmogeln kann, aber in dem Fall waren dann auch die Saatreihen wieder sehr eng beieinander und ich fand halt auch, also in manche dieser Tatzenspuren sind wir auch gar nicht reingegangen, weil wir ohne Zweifel eine Schneise hätten schlagen müssen, haben die dann mit unserem Stativ dokumentiert. Das reichte Gott sei Dank bis dahin. Das ist so eine umgebaute Putzstange, ehrlich gesagt, die man dann halt auf 3-4 Meter ausfahren kann mit der Kamera drauf. Also ich denke auch, was ich da im Innern dieser Flächen gesehen habe, das war tatsächlich, es hatte was Wind, hatte was von, als ob da irgendwas meteorologisch Windartiges eingeschlagen wäre. Interessanter war eben dann, dass diese, ich nenne es jetzt mal sehr pauschal, diese Energie, weil das wäre es ja auch, wenn es der Wind wäre, tatsächlich in die Form wollte. Also bei Silbury Hill ganz klar in die Kreisform. Irgendwas hat davon abgebracht und von oben sieht das Ganze eher dann aus wie so ein Einschlagskrater.
Ja.
Beim Westbury hat sich, wie gesagt, dieses Ringsegment drumherum gebildet und in einem anderen Fall war es ein ganz klarer Ring, also in dessen Zentrum sozusagen das Getreide noch aufrecht stand in Kreisform. Also das sieht man ganz klar, da hat mit dieser windartigen Energie hat eine geometrische Information interagiert und ja, dann ist wirklich auch, wenn man das mal als Arbeitshypothese hinstellt, ist es ja ganz spannend zu fragen, verdammt, was ist da passiert, dass das nicht zu einem geometrischen Kornkreis werden konnte. Und wir hatten ja solche Fälle schon in den Vorjahren und es gibt auch ganz viele Fälle, wo wir zum Beispiel sehen konnten, dass wenn Kornkreise unter Starkstromleitungen positioniert waren, dass dann das Muster, das eigentlich geordnet war im restlichen Kornkreis, überall dort, wo diese Leitung vorbeilief, komplett verstört wurde und dann erst nach einem gewissen Abstand von der Leitung wieder zum normalen Muster überging. Also da sehe ich schon so eine gewisse Möglichkeit, das miteinander zu vergleichen. Und ja, das waren für mich ehrlich gesagt fast schon die spannendsten Kornkreise, diese Drachenspuren, weil sie auch so was völlig anderes waren und uns möglicherweise eine Idee davon geben oder in die Richtung bringen, wie denn Kornkreise entstehen können. Ja, aber das muss man jetzt mal sehen.
Der in Stanton St. Bernard, und ich habe jetzt da ein paar Links reingepostet in Cropcom und vor allem jetzt auch die ganze Seite vom August von Crop Circle Connector. Und ja, der bei Stanton St. Bernard, dieser Ring, das ist schon interessant. Was mir wieder auffällt, der ist, dass also diese Zentren teilweise auch von Kornkreisen, also Kreise in der Mitte, das schaut irgendwie so aus, als wäre da wirklich eine Art strukturierte elektrostatische Energie oder was auch immer. Es schaut irgendwie so aus wie ein Magnetfeld oft. Ja? Oder wie ein.
Ja.
Es ist, und bei diesen, sagen wir mal, Drachenspuren, nennen wir es so, ist das noch deutlicher. Also, das ist wie, wenn man oft so diese Bilder, wo man so Magnetkristalle, Magnetpartikel hernimmt, also Metallpartikel und dann Magnetfeld, da wird es sehr strukturiert, aber wenn man dann so elektrostatische Felder, das. Du weißt, was ich meine? Dann ergeben sich Strukturen, die erinnern daran, wie dieses Korn da liegt, wenn man von oben drauf schaut. Aber viel genauer kann ich es jetzt nicht sagen. Es ist mir jetzt gerade erst geschossen, so richtig. Und das ist wirklich faszinierend. Also das sind eigentlich die Highlights für dich, wobei es ja auch sehr schöne figurative Formationen gab. Aber,
ganz klar. Also ich habe ja auch gesagt, diese Ballydington Castle, der im Juni da war, oder jetzt noch am Schluss diese Menora, nennen wir es jetzt mal so.
Ja,
das war schon schön. North der Downs, war auch am Boden ganz interessant. Das kann man jetzt sozusagen beschreibend kaum richtig darstellen, aber der war vor allem in einer ganz spannenden Art und Weise niedergelegt. Also die einzelnen Elemente, wenn man dann nachvollzieht, wie die und wann die entstanden sein müssen, weil sie sich ja gegenseitig überlagern oder abgedeckt werden von den anderen Elementen, dann macht das Ganze irgendwie kaum Sinn. Also was da passiert ist, und da gibt es auch so spezielle Lagedetails, die man jetzt vor Ort zeigen und untersuchen müsste, die diesen Kornkreis für mich doch von vielen anderen so abgehoben haben, auf jeden Fall.
Ja, faszinierend wie jedes Jahr. Du wirst sicher nächstes Jahr wieder dort sein.
Auf jeden Fall, dann nächstes Jahr das 18. Jahr.
Wahnsinn.
Das ist schon sehr erschreckend. Mir ist das dieses Jahr zum ersten Mal aufgefallen, dass das jetzt schon das 17. Sommer ist. Ja. Und
das haben wir
ich frage mich, was ich in den anderen Sommern gemacht hätte, wenn ich nicht Kornkreise untersucht hätte.
Dir geht's offenbar wie Michael Klickmann. Du bist nie wieder rausgekommen aus deinem ersten Kornkreis, ne?
So ist es.
Okay. Du, danke vielmals, dass du dir da die Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen geplaudert haben. Aha, wir werden sicherlich demnächst einmal wieder eine Sendung in voller Länge machen. Vielleicht nicht nur einmal über Kornkreise, aber es gibt ja so viele Themen. Grenzwissenschaft aktuell natürlich der Website. Kornkreiswelt.de ist die kornkreisspezifische Website. Ist das die richtige URL dafür?
Also wenn es um meine Seite geht, dann wäre das kornkreise-forschung.de.
Ah, Entschuldigung. Kornkreise.
Und kornkreisewelt.at ist die von Jay und Günther.
Richtig. Kornkreiswelt.at ist von Jay Goldner, stimmt, ich erinnere mich. Und kornkreise-forschung.de ist deine Website. Sehr spannend. Ja. Und okay, danke dir und noch ein schönes Wochenende.
Euch auch. Bis dann. Ciao.
Okay, ciao. Das war also Andreas Müller, weiter.
Ja.
Du warst jetzt ganz ruhig. Diese Tropfen, diese Drachenspuren, die haben uns ja beide nicht so eigentlich fasziniert, wenn wir dort waren. Nee. Ich meine, ich war in der einen in Silver Hill und mir hat das, wie gesagt, schon fasziniert, dass das so wannenartig da gelegen ist. Aber man ist sich dann nie, also jetzt als, sagen wir mal, in Anführungszeichen Laie, so ganz sicher, ob das nicht doch Windschaden ist. Aber interessant, dass das die spannendsten waren für den Andreas.
Ja, so sieht man, dass es wirklich komplett subjektiv ist. Für mich war es ja The Cross. Das ist mir nämlich vorher, darüber habe ich jetzt gerade ein bisschen nachgedacht. Wenn man den einen da in Wickenham mit dem Grabtuch von Turin in Verbindung bringt. Und dann gab es ja noch The Cross. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, bitte korrigiere mich, ist es ja eigentlich das erste Mal, dass so christliche Symbole auch in Kornkreisen entstanden sind, oder?
Ich glaube nicht. Aber ich, das kann jetzt wirklich nicht genau, aber ja, ich glaube nicht. Also es gab schon jüdische Symbole, also die Menora zum Beispiel, sehr oft und ganz alte Darstellungen, wo erst also ein Rabbi bzw. jemand, der sich auskennt im im jüdischen Glauben erst draufgekommen ist, dass die Besonderheit ist, dass der eine dreieckige Basis hat, was schon seit 3000 Jahren nicht so dargestellt wird. Also auch wieder mit diesen Details. Es sind die Details bei diesem Phänomen, so ist es. Das ist nichts für einmal kurz schnell vorbeischneiden und staunen. Nein, man muss da, kann man auch, ja. Aber es sind immer wieder die Details bei Kornkreisen. Und als ob das die erste christliche Symbolik war, glaube ich zwar nicht, aber ich weiß es nicht. Aber dieses Jahr, und daher vielleicht auch, ist dieses Gesicht doch eher dem Turiner Grabtuch zuzusprechen. Whatever, ist mir ja völlig egal eigentlich. Aber und das Kreuz natürlich, da habe ich wieder auf der Bilder zur Sendungsseite, da habe ich also die Luftaufnahme, eine der Luftaufnahmen rein dann und ein paar Bodenaufnahmen, wo man also wirklich, der ist nämlich wirklich interessant dargelegen. Also das war, der war also wirklich fast schon geflochten, also in mehreren Schichten und dann einmal so ein, also zentripetal gebürstet, also so, und dann ist wieder ein Ring gewesen und dann, also muss man sich anschauen, die Aufnahmen auf Bilder zur Sendung, gleich unterm Ankünder, der war wirklich von der Machart faszinierend. Da war auch eine Dame, als ich zum ersten Mal rein, da waren wir ja zweimal drinnen, einmal wollten wir schon wieder umkehren, dann haben wir eben die Orchestrierung, ne? Dann haben wir jemanden getroffen, der uns dann sagt, na, der ist eh gleich da hinten, der war wirklich schwer zu finden. Und als ich das erste Mal reinkam, war da eine junge Dame, naja, so jung, also so in unserem Alter, würde ich sagen, aus der Schweiz, sie war schwanger, ziemlich schwanger, würde ich sagen.
Hochschwanger.
Es war hochschwanger, also es war also mit freiem Auge zu sehen sozusagen. Und die hat also nur mehr Lachkrämpfe gehabt und die hat dann mich gesehen und noch mehr lachen müssen, was ich gar nicht verstehe jetzt eigentlich. Aber okay.
Ja, aber sie kannte dich ja nicht. Aber sie hat herzlich gelacht,
das stimmt. Ja, das war wirklich interessant. Und du hattest da drin ja eigentlich ein sehr interessantes Erlebnis auch. Ne? Also
ja, jetzt wieder ganz subjektiv aus meiner Sicht. Das hat mich schon vorher, wie ich irgendwie dann gehört oder gelesen habe, in der Bibliothek mitgelesen mit dir, wo wir da immer auf dem Crop Circle Connector waren, dass das das Grabtuch von Turin sein soll. Und dann waren wir plötzlich in einem namens The Cross. Und ich habe eine ambivalente Vergangenheit mit der katholischen Kirche. Also ambivalent insofern, dass ich lange Jahre Ministrant war und in diesem ganzen Ding auch gezwungenermaßen teilweise durch die Familie drinnen war und das seither total ablehne und sich mir alle Haare aufstellen, wenn ich nur irgendwo eine Ansage vom Papst höre oder sonst irgendwas. Und das war für mich recht interessant. Was heißt interessant? Das war dann für mich eigentlich unangenehm, aber musste anscheinend sein, dass ich mich auch mit diesem Aspekt meiner Vergangenheit auseinandersetze. Also ein wunderbares Beispiel, wie man Kornkreise anscheinend auch zur Aufarbeitung nutzen kann. Also es war in The Cross war es dann vollkommen bizarr. Das war dann derjenige Kornkreis, der mich ausgeklinkt hat, um das so zu sagen, weil ich bin da reingegangen und mir sind die ganze Zeit Bibelzitate eingefallen. Mir war zum Weinen, weil ich diese Bibelzitate so schön fand. Dann gab es einen anderen Teil in mir, der sagte, bist du vollkommen wahnsinnig, jetzt rennst du da herum und zitierst die Bibel, was ist mit dir los? Du bist aus der Kirche ausgetreten vor vielen, vielen Jahren. Also es war unglaublich dort eigentlich, muss ich sagen.
Alex FFM schreibt im Chat, dass es auch voriges Jahr schon ein Kreuz gegeben haben soll. Ich kann mich jetzt einfach nicht erinnern, aber ich bin mir eben relativ sicher, dass es das schon gegeben hat. Jemand fragt, Evo fragt, war The Cross Crop echt? Also war dieses Ding echt? Naja, es war sehr abgelegen und er war relativ klein. Ich sage einmal, man kann jeden Kornkreis machen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding echt war oder nicht. Er war jedenfalls beeindruckend, also vom Boden aus und für dich offenbar sowieso. Ne? Wobei, da, mein Gott, vielleicht hat dich das einfach nur diese Form so inspiriert. Oder?
Naja, wie auch immer.
Ja, es funktioniert.
Es funktioniert. Ich habe ja die Theorie, dass man also so quasi angelockt wird. Also diese Theorie stammt eigentlich nicht ganz von mir, sondern von jemand anderem, zu dem wir später noch kommen. Aber es ist für mich sehr stimmig, dass Kornkreise auf vielerlei Art und Weise funktionieren wie so, ich weiß nicht, wie fleischfressende Pflanzen oder wie Honigfallen, um Menschen einfach anzulocken. Jeder dockt sich bei was anderem an. Es gibt eben Menschen, die an geometrischen Formen interessiert sind und so zu ihren Kornkreisen kommen. Es gibt wieder welche, es gibt Verschwörungstheoretiker, die nach schwarzen Helikoptern suchen und so in Kornkreise hineinkommen. Es gibt welche Naivlinge, so wie mich, die hineingehen und so angezogen werden und dann irgendwie nicht mehr wissen, was mit ihnen los ist. Es ist eigentlich egal. Hauptsache, man geht in den Kornkreis hinein, denke ich mir. Und dort werden dann vielleicht die eine oder andere Sache mit einem angestellt.
Ja, es gibt da verschiedene Zugangsebenen auch
genau.
zu dem Ding. Jeder hat, der eine Doktor an der Geometrie, der andere Doktor an den Entstehungen, an den Veränderungen, der nächste an der Symbolik. Wir inzwischen einfach nur am Baden.
Genau, am Spüren.
Kornkreisbaden. So, Lilunda schreibt, Tarek, freu dich, dass sie gelacht hat, wäre doch blöd, sie hätte geweint. Absolut richtig. Und Just Join schreibt, Walter, du bist einfach ein sympathischer Typ.
Ja, danke für
was. Kann ich mich nur anschließen, ist er. Traut sich ja niemand zu einer Theorie, sagt Eraser. Ich traue mich schon, aber es gibt so viele Theorien, wie es Kornkreisforscher gibt. Und wir spielen jetzt dann auch gleich einmal den Charles Merlet. Und da werden wir dann zumindest was dazu hören, wie diese Dinge entstehen. Also es ist ja unbestritten, dass es Kornkreise, ich will keine Prozentzahl nennen, aber eine gewisse Anzahl davon ist gehoaxt. Mhm. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das Landschaftskunst ist oder Verarsche oder einfach ein Verbrechen, weil die Bauern mögen das halt nicht so. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein bisschen was von allem. Die Motive dieser Kornkreisfälscher sind seltsam für mich, nicht ganz nachvollziehbar. Ich meine, etwas so was Monumentales ins Feld zu zeichnen, natürlich hat es einen Reiz und man möchte es, das kann ich schon verstehen, ne? Aber das dann nicht ganz klar offen zu sagen und sagen, ja, den haben wir gemacht, das verstehe ich dann nicht. Ne? Mhm. Und die wollen dann eben wirklich, dass irgendein ESO reingeht, ESO unter Anführungszeichen, und dann da drin halt irgendwas spürt und dann können sie sich furchtbar abpacken. Ich weiß nicht, wer uns das erzählt hat, ich glaube, es war Michael Glickman, dass diese Circle Makers sich davor ja Team Satan genannt haben.
Mhm. Sind es die, die auf ihrer Homepage jeden oder fast jeden Kornkreis als ihren
Claimen? Circle Makers heißen sie vormals Team Satan, das sollte man auch wirklich betonen, also weil die sind einfach relativ unsympathisch, finde ich das nicht. Aber das ist jetzt wieder sehr subjektiv.
Ja.
Und ist schon okay. Das muss es auch geben. Also die bilden da einen interessanten Gegenpol. Mhm. Sonst wären wir ja alle noch mehr Friede, Freude, Eierkuchen dort in Wiltshire.
Für mich als Obskuristanist, der ich ja war, war es relativ interessant, wieder mein neues Messinstrument auszuprobieren. Weil man muss ja dazu sagen, dass es oft verwirrend war, weil immer wieder irgendwer gemeint hat, no, this one is faked. It's new, but it's faked. Irgendwer anderer meinte, na, der ist auf keinen Fall gefaked. Der Dritte sagte wieder, na, der ist ganz sicher gefaked. Also es war auch vor Ort irgendwie jetzt nicht immer zweifelsfrei auszumachen, welcher Kongress jetzt gefaked ist oder nicht. Und mein Messinstrument ist ja die Intuition und man spürt es einfach. Natürlich minus Suggestion, das ist ganz klar. Aber spüren, auf sein Gespür sollte man sich eigentlich verlassen.
Wobei, das mit dem Spüren ist ja interessant, dass die Geschichte, dass diese Kreise sehr oft über Plätzen entstehen, wo auch schon von der Geomantie her, also da gibt es natürlich auch natürliche Quellen von Erdstrahlung und so weiter. Mhm. Und die setzen sich sehr oft da drauf. Also genau an einem Ort, also die, wenn wir die, das jetzt sind, wissen eben, wo also die starken Stellen sind. Ne? Sehr oft steht da auch eine Kirche drauf, nicht ganz zufällig. Und manchmal ist es halt mitten in einem Kornfeld und sehr oft sitzen diese Kreise eben über diesen Plätzen erhöhter Erdenergien, geomantische Energien, ich weiß nicht genau, wie man jetzt, das jetzt als Überbegriff bezeichnet, aber Erdstrahlung, das heißt so, ja. Wasseradern, so Zeug halt. Ne? Und nehmen wir das vielleicht als Trägerschwingung, so stellen wir das jetzt naiv vor und modulieren dann eine Information drauf oder was auch immer. Und aber wichtig ist natürlich auch, dass natürlich dadurch auch in gehoxten Formationen, wenn die zufällig an einem Ort sind und Wiltshire ist ja voll davon, das ist ja wirklich das Zauberland der Magier, jetzt nicht irgendwie blöd meinen, sondern es ist einfach so. Und das merkt man, wenn man dort ist. Das ist die Landschaft selber, das fährt einmal ganz anders. Mhm. Und dadurch können natürlich auch gehoaxte Formationen so rationalisiere ich das jetzt, eine gewisse Ausstrahlung besitzen, wenn derjenige das halt zufällig weiß oder so. Da ist an einer Stelle macht, wo schon mal einer war und wo man weiß oder irgendwo nachlesen konnte, dass das auch ein natürlicher Energieort ist und so.
Also wenn es einen höheren Sinn gibt, würden sogar die Hoaxer diesem höheren Sinn dienen, sozusagen.
Ja, wobei das bezweifle ich ebenso wie Michael Glickman, dass die da jetzt wirklich einen höheren Sinn haben. Aber, weil es gibt natürlich auch die Landschaftskünstler. Und aber die haben das noch nicht so richtig entdeckt für sich, kommt man vor. Und es ist auch so, dass die gehoxten Formationen, wie Andreas natürlich richtig sagt, sind, finde ich, sehr schöne und beeindruckende Dinge dabei. Aber wenn man sie dann genauer analysiert, auch diesen einen, den ich jetzt in der Bilderseite habe, am Eastfield, man kann bei diesen Formationen immer relativ leicht nachvollziehen, okay, wie man es mit dem Zirkel und so weiter dann nachbaut. Und bei den echten Formationen, da empfehle ich jetzt Crop Circles, The Bones of God, gibt es Details, ich meine, auf das muss man mal kommen. Und die sind mit einer derartigen Liebe zum Detail gemacht, das ist unglaublich. Ne? Und diese Details sind auch da, weil die eben so sorgfältig niedergelegt werden. Ja? Ja, und dazu vielleicht auch noch einmal, ich habe das schon in sehr vielen Kornkreis-Sendungen erwähnt, es geht um diesen Film, den da jemand aufgenommen hat, der bei Oliver's Castle 1996 entstanden ist, der wirklich beeindruckend ist, wo man einfach, also wenn er echt ist, und ich habe jetzt auch schon mit Michael Glickman und mit Charles Mallet darüber gesprochen, und beide sind eigentlich der Meinung, dass zumindest bis jetzt keiner auch nur irgendwie nachweisen konnte, dass er gefälscht ist, und andersherum niemand eine plausible Erklärung haben konnte, wie man denn sowas in nachweislich nicht einmal 12 Stunden, weil da entstand der Kreis, am Abend hat er schon diesen Film hergezeigt, wie man das in dieser Zeit machen kann und dann auch noch den Kornkreis zu fälschen. Das heißt, dieser Film scheint echt zu sein, und generell die Entstehung dieser Kornkreise, wir haben es schon vorher erwähnt, wir haben auch Tony Hughes gehört, in wenigen Minuten teilweise, was einfach nicht geht. Das heißt, man kann diese komplexen Formationen unmöglich in Minuten fälschen. Man kann in ein paar Stunden mit vielen Leuten und viel Aufwand, kann man das vielleicht. Das ist also eine Besonderheit, wo man eigentlich hellhörig werden müsste und sich sagen, ja okay, also wir haben da wirklich ein unerklärliches Phänomen. Und dann eben diese Sachen dann da liegen und alle möglichen Messungen, die sonst noch Leute machen. Und dann noch was Drittes, das ich jetzt vergessen habe. Aber ist auch egal. Ah ja, dann natürlich diese Lichtkugelphänomene, die Leute immer wieder dort sehen. Also die man auch in diesem Oliver's Castle Film aus dem 96er Jahr sieht, die also da drüber fliegen. Muss man einfach sie anschauen. Ist ja unterm Ankündiger verlinkt, und dann legt sich das Korn hin. So wäre auch erklärlich, wie Tony Hughes da in 10 Minuten plötzlich diesen Kornkreis sieht, also 10 Minuten später. Ne? Das dauert ungefähr 5 Sekunden oder so, 10 Sekunden, und das Ding liegt da. Unglaublich. Und magst du jetzt noch was zur ganzen Entstehungssache, also wie entstehen Kornkreise, sagen, bevor ich den Charles Mallet einspiele?
Spare ich mir lieber noch ein bisschen auf, weil das hat ein bisschen auch mit Pat Engoff zu tun, und kommen wir später dazu. Und überhaupt vor Charles Mallet möchte ich gar nichts mehr sagen, weil wenn man diesem Mann zuhört, wow.
Ja, es war ein bisschen schwierig, ihn zu kriegen, weil er immer natürlich sehr beschäftigt ist, vor allem in dieser Zeit. Dann so Anfang August ist die Zeit für Kongresse, auch die Empfehlung an jeden, der sie das geben möchte, wie so in die erste Augustwoche, zweite Augustwoche, dann fangen wir schon zu mähen an. Also Charles Mallet haben wir interviewt im Silent Circle Café. Das war dieses Jahr nicht mehr an dieser aufgelassenen Tankstelle, sondern an einem sehr schönen Ort, ich glaube bei Yatesbury. Erinnert sich noch an das Schild, wo wir so oft vorbeigefahren sind?
Ja.
Das heißt, die Befehlung in England, wirklich schwierig. Wunderschön gelegen, mit einem netten, mit einer Kirche daneben, einer alten aufgelassenen Friedhof.
Wunderbaren Friedhof.
Und dort also in einem alten, schönen Steingebäude jetzt das Silent Circle Café, zumindest war es dieses Jahr dort. Und Charles Mallet, schon öfter interviewt, der hat also unglaubliche Dinge schon erlebt, in diesen Kreisen, um diese Kreise herum. Ich habe ihn am 7. August habe ich ihn interviewt, ganz knapp bevor wir dann gefahren sind. Hat es dann noch geklappt, und es hat sich auch ausgezahlt. In dem Ausschnitt spricht er eben vor allem über die Entstehung dieser Kreise, über seine persönlichen Erlebnisse, die er dort hatte. Das ist aber bei weitem nicht der spannendste Auszug aus diesem Interview, bewusst nicht. Also man sollte wirklich die 50 Minuten anhören, Da spricht er nicht nur über die Saison, sondern auch über ganz obstruse Vorfälle, wo also Helikopter und sehr große Lichtkugeln involviert waren. Wie gesagt, das ist dann nach diesem Ausdruck, den ich da spiele, aber diesen circa 15-minütigen Outtake, da spricht er eben über, was er über die Entstehung weiß und auch über diesen Film bei Oliver's Castle. Also hier ist Charles Mallet, aufgenommen im Sommer, im August, im Silent Circle Café.
You mentioned the creation of those crop circles, and there have been people that witnessed the creation. There's even a film out there, which I just was talking to Michael Glickman again about it, which shows four balls of light flying over the field, and then the crop just lays down. I mean, this is one of the most fascinating pieces of films I've ever seen. And how do you think it happens when a crop formation forms? And apparently it forms within minutes, because pilots have been flying in and out of restricted zones, and suddenly there it was. So how do you think that happens?
I would say, first, regarding your point regarding the video which was taken in 1996 at Oliver's Castle, I presume you're talking about, you know, there's been many questions raised about that video. Many people say, oh, that's a hoax, it was made by people for some kind of con or some kind of fraud. You know, I mean, I could say it's a hoax and it's been made by people as a fraud. But however, I would base my personal understanding of that video on the physical evidence, okay? And what I've done regarding that is ask filmmakers, people I know that are professional in the film industry, could you do this, given the technology in 1996? Could you have produced that formation and hoaxed for crop circle, or produced a crop circle, produced a video in all of its, with all of its attendant special effects, and presented it all within the known time window that would have been available? And
which is about 12 hours, isn't it? About
approximately, yes. Around there would have been a 12-hour window of opportunity, and let's remember that it was pretty bad weather that night. It was raining for much of that night. The actual crop circle that was underneath those orbs of light was actually perfection. Okay, it really had the attributes of a genuine event. So when I add that to my questions of professional filmmakers who make films and documentaries for a living, they're well aware of the technological capabilities of anybody in 1996, and I think I've spoken out to three professional filmmakers on that one point, and each one of those people, from their professional perspective, said, no, I could not have made that film in the 12 hours and faked the circle in the rain and left no mud on the plants or no footprints or no damage. So, to my understanding, that is a genuine piece of video, and it does show a genuine crop circle appearing in a few seconds, which is really amazing. That's really amazing. That does amount to a piece of evidence. I've seen these similar orbs of light extremely close up in crop circles myself over subsequent years. In one case, I was sat in a crop circle in the night where I had decided to actually go and sleep in the formation, which I do. I consider that a piece of research. You know, this was in beginning of May 1999 at the Milk Hill, Altenbarns, under the White Horse. There was a formation which myself and my partner, we're actually walking our dog in the early morning. We found that formation. We examined that formation very early in the day before other people had visited it. And all of the plants, you know, oilseed rape, these are thick, brittle plants. If you push them over mechanically, the plants break. There's no grey area in between. If all the plants are broken, you can fairly safely determine that that was made by people. However, that formation, there was no plants broken in that formation. All the plants were in perfect condition, bent out of the ground, horizontally growing along the ground. Looked like a genuine formation. And there was nothing to suggest otherwise. Therefore, I determined that this would be a good formation to spend the night in, that sleep in here and see what happens. I had been here for years trying to communicate or interface with the energetic, the entities, the UFOs, whatever was causing the genuine crop circles to occur. I was trying to engage with those, so sleeping in a new crop circle that appears to be genuine would be a very good way of doing that, I thought at the time. So I went to sleep in the formation, got there just before dark, sat there around about my partner and a friend of ours came with me. They sat on the White Horse about 200 meters behind me, overlooking the field, whilst I sat in the one end of the formation. At about midnight, there was a really strange thing happened. Okay, so I arrived in the formation just before dark. Okay, sat there at around about midnight. Something really strange happened. It wasn't something I could see or in any way tangible, but it was from my position. I could hear the cars on the road in the distance. Okay, I could hear all the ambient noises in the crop, you know, mice and rabbits and small animals and birds. I could even hear my partner talking 200 meters behind me because it was so still and so quiet. Yeah. It was a, you know, it was a nice moonlit night, and the moon shining on the yellow plants. I could see all the circle quite well that I was sat in. About midnight, I couldn't even describe it very accurately. An effect, like a feeling, came down over the formation, like an envelope which isolated the formation from the surrounding environment. All of a sudden, I couldn't hear the cars on the road anymore. I couldn't hear the ambient noises in the crop, the mice, the birds, the animals, the rabbits. It was, everything went dead still, dead quiet in that part of the formation. As soon as that effect occurred, a few seconds later, a large orb of light, about maybe half a meter in diameter, a bit less maybe, appeared immediately in front of me, about 6 meters in front of me, literally right in front of me, just appeared, merged out of nowhere, and just hung just above the ground, but in midair, in the middle of the crop circle for about 1 minute. And I literally had time to get up from where I was sat and walk over to it and have a look, and then walk back to where I was sat and just sat down thinking, this is really strange. I cannot figure this. Like, you know, this is really a bizarre. But it was a fairly objective experience. After about 1 minute, that orb of light just diminished and disappeared in the same way. It just faded to nothing over a few moments. And then a few moments later, this kind of electrical, tangible feeling in the air seemed to lift. And all of a sudden, I could hear the cars on the road again. I could hear the mice and the rabbits. And I could hear my partner talking up on the hill. It's really, you know, I'm an objective person. I'm very sensible. I'm just looking for the truth here. Nothing more, nothing less. But I cannot explain what happened there. And there's been a whole number of similar kind of events over quite a few years of looking into this, you know. I've slept in crop circles and woke up in the morning with new crop circles right next to me. You know, one time I slept in a formation with my partner and our dog, a really sensitive collie dog from the farm that we were living on, you know, and you take a dog into the countryside at night, you know, they'll perceive everything, mice in the crop, peep, anything, you know. It was a really sensitive animal. We all slept absolutely fine, even the dog slept, and we woke up at, you know, went to sleep maybe 1:30 in the morning. Woke up around about 4:30, 5 o'clock in the morning. We had a formation 400 feet long in the field right next to us. I can't believe that the dog could sleep through men smashing about in the crop next to us. So I have to kind of determine that something else happened there. I don't know what. Just the fact that the dog slept, you know. I cannot understand that. And there's been, you know, a whole series of encounters like that. I've slept on the edges of fields hundreds of times, and on occasion I've gone to sleep at 1:30, 2 o'clock in the morning. I've woken up at 4:30 in the morning, and there's been brand new crop circles, you know, within 100 meters of me. And on one occasion I had two formations appear right in front of me. One was over 1,000 feet long, one was over 600 feet long. I woke up at 4 o'clock and 4:30 in the morning, it was just getting light, and walked into these formations. At that time in the morning, everything's very damp, you know, because of the dew on the crop, you know. It didn't rain, but there was heavy dew on the crop, so my legs were soaked by the time I got into the first formation. My boots were heavily caked with mud, and my footprints were the only ones there. If you look at a crop circle at 4:30, 5 o'clock in the morning, you can be pretty sure that you're the first visitor there. And at that time of the day, you can see footprints if anybody's been in there. You can see mud on the plants. You can see the obvious physical effects of human hoaxing. In those two formations in particular, there was no damage. My boots were leaving, dropping mud all over the place. I was leaving ugly, muddy footprints. It was obvious that somebody had just walked through there, and that somebody was me. There were no physical effects on the ground in either of those two formations that shows any kind of physical entry by people. So we're looking at two formations, one over 1,000 feet long, one 600 feet long, appearing in front of me in a known window of less than 4 hours. But I saw nothing, I heard nothing, the formations were clean, pristine, no damage done. I cannot explain that, that's 10 years ago now, and that mystifies me 10 years later.
It's the same with the, I think, Milk Hill Formation in 2001, this gigantic crop circle consisting, I don't know, of over 400 circles or something like that, I think 600 feet wide. There was also a gentleman, I think a lawyer from London, that was, you talked to this man?
Regarding, I mean, one of the largest and most impressive formations that has ever occurred, Milk Hill, near Alton Barnes in 2001. This was a crop circle that spanned around about 980 feet in diameter, I measured it myself, and consisted of 409 circles, arranged in a kind of a galaxy formation. In just the logistics of that formation alone, stunning. It took up most of the field. I went into that formation around about 8 o'clock in the morning on the first day, okay, and just in daylight, it took us almost 10 minutes to figure out where the middle of the formation was. It was so huge, we hadn't seen an aerial photograph, so it was just like a field full of circles to us because we hadn't seen an aerial photograph. And just the field was actually on an undulating hilltop, the highest point in the landscape. So you could only see bits of the formation because there were hills in the field in your way. So the idea of stretching out bits of string and making, you couldn't make a good line of sight across the entire formation. We also need to be aware that that particular formation appeared in a rainstorm. It was raining that whole night. It is known to have appeared within a four-hour window. A good friend of mine from London, who happens to be a lawyer that I know, decent man, really honest. He was camped from the side of that field that night. He was walking around that field at around about 1 o'clock in the morning, okay, and then he went back to his tent probably by about 1:30. I know that the farmer found that formation around about between 4:30 and 5 o'clock in the morning. So we have an approximate window of 4 hours of opportunity for that formation to appear. 4 hours for over 400 circles. That amounts to one circle every 20-something seconds. You know, I'd say we walked into that formation at 8 o'clock in the morning on the first day after it had been raining hard all night. If a team of people had been in there, in that field, stamping around, doing what that would have been mashed up, muddy, messy. It would have been a hell of a mess. You know, last year, 2009, the National Geographic TV came down and made a formation for their annual crop circle debunk show. They had a team of four people make a crop circle for them on perfectly flat ground in the dark, which took 4 hours to make in the rain. If you looked at that formation, it was flattened, it was muddy, all of the plants were crushed, and it looked like a team of people had made it. So I called up National Geographic and said, look, we have some kind of problems here with your circle. All the plants are broken. It's covered in mud. It looks like people done it. You've just proven that people can flatten wheat with pieces of wood. It's not impressive. Why didn't you go to Milk Hill, buy the field off the farmer, and get this team of people that are supposed to be the best circle hoaxers in the business to go and make the Milk Hill 409 in the same landscape, in the same situation, in the rain? Let's see if people can achieve that. Based on what National Geographic did achieve, they clearly could not have achieved that. That circle is a mystery. I mean, I sampled that circle for myself, for the BLT research team, to look at the plants in the soil, and they found the plants and the soil had consistent anomalous effects, which are consistent with the research that they've been doing for 15 years. So just from a simple scientific point of view, that crop circle remains a mystery, regardless of anybody's particular subjective opinion about it. From the scientific point of view, it couldn't have occurred using any physical devices. Also, I'd say regarding that formation, I've spoken to professional surveyors about this. You know, if you think a surveyor, okay, they're used to laying down patterns and buildings, they would have a good idea how to produce something like that, one would imagine. So I've said to these kinds of professionals, I would always listen to the opinion of a professional rather than, you know, I don't know, I'm not a surveyor, I don't know how difficult potentially that may be, but I've said, okay, if you had the, you know, I would say to any given professional surveyor, if I gave you the best equipment in the world, the best team of surveyors in the world, and I paid you as much as you need to be paid to do that, how long would it take you to produce this crop circle formation in daylight on flat ground? And I was given two or three quotes of a day or 2 days, between 1 day and 2 days, to mark out 409 reference points.
Just to mark them out. They're not talking about doing them, just marking them out.
No, we're talking of the average was probably about a day's work in daylight on flat ground to peg out 409 reference points. And then you've got to add on to that a windy hilltop in the rain that's undulating all over the place where you get no lines of sight, you wouldn't be able to communicate with your co-workers. I'd say it's impossible. And then you've got to flatten the wheat down as well and leave no footprints and leave no mud. That raises a couple of obvious questions in my mind, and I try to be logical and reasonable and rational. I just want to find the truth of this. But when I see the best team of circle fakers in the business spend 4 hours making a mess, and then I see the 409 on Milk Hill, which is incredibly neat, seamless, as if a single entity has created the whole thing, there's a real gap between, again, what people can do, and they demonstrate what they can do, and what appears to be the genuine phenomena. I really need answers for that. I don't know why National Geographic didn't present a piece of research. To me, it would be a reasonable piece of research to show that people can or cannot make the Milk Hill 409 circle. If they could send a team up there and make it as good as the original, then I would have to adjust my understanding accordingly. But every demonstration that has ever been made of a crop circle tells me that people cannot make crop circles like that. They just cannot do it.
Da waren jetzt aber sehr interessante Dinge drin, wie Anonym 17 auch schon bemerkt hat. Einfach unglaublich, was er da erzählt. Also Milk Hill Formation hat er angesprochen. Die Oliver's Castle, die Besprechung von Oliver's Castle, des Oliver's Castle Videos, das ich verlinkt habe mit dem Ankünder, kommt in diesem im Rest des Interviews vor, das wie gesagt 50 Minuten dauert, wo er also auch darüber spricht, wie er mit Leuten aus der Filmindustrie etc. gesprochen hat. Die Milk Hill Formation, man findet sie auf der Kornkreis-Seite, da habe ich ein kleines Foto drin. Wenn man also auf die Themenseite geht, sieht man dieses Gebilde mit 409 Kreisen. Ich habe hier ein Foto an der Wand hängen, es ist ein unglaubliches Ding. Der kam 2001, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das ist jetzt Photoshop, weil irgendwie das ist jetzt zu drüber. Aber es wird noch drüberer, weil Charles Mallett kennt einen Anwalt aus London, der dort übernachtet hat, und am Abend, es hat also geregnet und so weiter, man ist knöcheltief eingesunken im Dreck, und als er aufwachte, war dieses Ding da. Es ist offenbar um 4:30 schon da gewesen, laut dem Bauern, dem das Feld gehört. Und für die jetzt nicht so gut verstanden haben, was er da noch alles erzählt, er hat also mit Landvermessern gesprochen, mit Professional Surveyors, und die haben ihm also versichert, dass allein um die Mittelpunkte dieser Kreise, aus dem dieser Kornkreis besteht, also auszumessen, brauchen sie 1 bis 2 Tage. Und da sprechen wir nicht davon, den Kornkreis zu machen. Und das waren wirklich professionelle Leute, wahrscheinlich, ja, so gut man eben sein kann in diesem Metier. Und das war also deren Einschätzung. Die Interpretation sei eben selbst überlassen. Weil auch jemand da geschrieben hat, dass also die BBC da schon eindeutig nachgewiesen hat, dass das alles gehoxt ist, ist es meiner Meinung nach definitiv nicht, aber da steht halt Meinung gegen Meinung. Und er beschreibt da, also Charles Mallett hat ja gerade auch das National Geographic Team beschrieben, das also da versucht hat, so ein Ding nachzumachen, und er hat dann angerufen und gesagt, ja wunderbar, ihr habt gerade bewiesen, dass also Leute Korn zusammentreten können, aber das schaut völlig verwüstet aus, und schaut euch doch bitte die Milk Hill Formation an, offenbar war das im Jahr 2001, macht es doch den in ein paar Stunden. Natürlich haben sie das nicht probiert, weil sie haben keine Chance, weil also jeder Landvermesser ihnen gesagt hat, ja, also wir brauchen mal einen Tag und dann wissen wir überhaupt, wo wir die Kreise machen, und dann geht ja der Spaß erst los. Also ja, kann man nur so stehen lassen. Dann gibt es noch diese Theorie, dass also das Militär diese Dinge macht. Ich habe da, wie gesagt, heute spiele ich bei weitem nicht alle Interviews. Es gibt da auch noch irgendwann wird es eine Spezialausgabe wahrscheinlich geben mit Simon Peter Fuller, auch ein sehr interessanter Mann. Kommt da aus einem ganz anderen Eck wieder. Der also gesagt hat, dass er mal mit einem Brigadier General gesprochen hat, der also gemeint hat, dass die das mit Satelliten machen. Irgendwie mit Lasern, okay, kann ich auch noch so stehen lassen, weil ich habe keine Ahnung, wie man mit Lasern aus dem Weltraum einen Kornkreis macht, aber ich weiß das ja sowieso nicht, wie man die Dinger da macht in wenigen Minuten. Und so Charles Mallett hat auch gemeint, ja, es gibt eben da so viele Theorien, wie es Forscher gibt, und die militärische ist natürlich eine, die immer wieder herumgeistert. Ein interessantes Detail bei dieser Satellitentheorie ist, dass mir also Simon Peter Fuller gesagt hat, dass dieser General ihm gesagt hat, dass sie da teilweise also drüber, genau, okay, dass die da Muster raufschicken an den Satelliten, also quasi ein Programm, damit er das jetzt macht, wie auch immer, und dass aber dann ein anderer Kornkreis rauskommt, also dass dann irgendwer da noch reinhackt dazwischen. Also, ich weiß es nicht. Also, Laser und wozu dann, schreibt Anonym 17, ja, ich weiß es eben nicht, wie man überhaupt mit einem weltraumgestützten Laser einen Kornkreis macht. Das, wie gesagt, das ist einer der vielen Theorien, die da herumschwirren. Und natürlich, die Milky Way Formation ist ein Mindblower bis heute. Aber es gibt inzwischen mehrere solcher Beispiele über derartige Dinge.
Ja, vielleicht sollten wir mal die Hörer.
Ja, genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also, ich bin jetzt mit meinem Skype-Client online gegangen. Falls irgendjemand da Kommentar dazu hat oder Fragen hat und so weiter, dann bitte sehr gerne einfach anrufen. Und wir schalten ihn dann on air. Zum Beispiel Matrix 2012, der uns ja ein wunderbares Mail auch geschickt hat vor der Abreise, das irgendwie schon so eingetreten ist. Ich betone jetzt dann zum letzten Mal heute Abend subjektiv, aber dennoch, vielleicht magst du das kurz vorlesen.
Ja, das Mail, dieses spezielle Mail habe ich nicht mit, aber er hat uns quasi vorausgesagt, dass ihm mitgeteilt wurde über seine Kanäle, dass wir mindgeblowt wären, was uns ja dort dann auch wieder jemand gesagt hat. Also speziell in deinem Fall auch, und das ist ja auch so eingetreten, Suggestion hin oder her. Nein, ich habe hier mir nur ein bisschen von vielen Mails, die ich von Sigi bekommen habe, so ein paar Auszüge hier aufgeschrieben. Zum Beispiel die Kanaille-See-Gleichung. Also wir kommen da später noch dazu. Das Pat Angoff hat er gechannelt im Kornkreis, und die Circle Makers haben sich hier als Kanaille-See, was ja nur eine irgendwie Umschreibung in unserer Sprache ist, zu erkennen gegeben. Und das ist auch wieder lustig, weil der Kornkreis, in dem das gechannelt wurde, war ja der mit dem Grabtuch von Turin. Und wenn man Kanaille See jetzt ein bisschen so auseinander nimmt, kann man Kana als Kana ansehen, Jesei als Jesus. Also ja, schon wieder diese christlichen,
die christliche.
Denen kommt man irgendwie nicht, ich ja, zumindest, ja, ich weiß auch nicht.
Auch Simon Peter Fuller bezeichnet sich zwar nicht jetzt so sehr als Christ, sondern als Christus bewusst. Und gehört einer Gruppe an, die seit 1985 diese Entitäten channeln und genau vorhergesagt bekamen, was dann später passiert ist. Kann ich nicht nachprüfen, aber kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ich meine, und ja, diese Interpretation von Matrix ist interessant. Ne? Also, can I say, also ich werde auch nicht so drauf kommen. Aber,
aber eigentlich, wenn man so anschaut, eigentlich leuchtet es ja, einem fast ins Auge. Ne?
Weißt du jetzt trotzdem nicht, was es bedeuten soll, weil da fehlt mir ein bisschen der Background in christlicher Mythologie. Aber ja.
Kanaan ist das, wo das die Wasser-zu-Wein-Verwandlung passierte.
Okay.
Also wo diese Hochzeit von Kanaan war, und da gab es nur Wasser, und der Jesus hat Wein daraus gemacht.
Cool. Das war also dort, okay.
Das war dort, und der Sigi interpretiert das als Erdungsgeschichte. Ne? Wasser in Wein ist eine Erdungsgeschichte.
Okay. Verstehe jetzt zwar nicht, aber...
Ich auch nicht, aber ich hoffe sehr. Er ist vielleicht irgendwie online und kann uns das selber sagen. Das ist wie immer so komplex, was er schreibt, dass man da viel darüber nachdenken muss. Naja.
Ja, er war schon mal auf Sendung, in der Obskuristan-Sendung, also da weiß man ungefähr, in welchen Strukturen der Mann denkt. Ich meine, die Kornkreisgeschichte ist einfach so, dass, und jetzt kommen wir dann auch schon langsam zu dem Channeling von Pat, so, wenn man so will, vielleicht der Höhepunkt für manche das genaue Gegenteil, aber dass, wenn man da nur empirisch rangeht, kommt man irgendwann nicht so richtig weiter. Wobei dann manche sehr weit kommen. Also ich meine, Michael Glickman ist eben jemand, der auch empirisch da rangeht und sehr viel da rausliest, aber der dann eigentlich auch im weit darüber hinausgeht. Und also dieses Feeling, das da zurückgeblieben ist, auch von diesem Urlaub, ist erstaunlich.
Mhm. Man könnte es in der einfachen Frage formulieren, hat es uns verändert, diese Woche dort? Also ich kann es auf jeden Fall mit Ja beantworten. Wie ist es bei dir?
Natürlich ja, weil also eine Woche in Wiltshire noch dazu während der Kornkreiszeit verändert dann immer. Aber mir kommt auch vor, dass das diesmal einfach intensiver war. Also da ist whatever, aber es ist sehr viel vorgegangen, auch in mir. Und es hat auch sehr viel losgetreten.
Mhm. Ich habe zum Beispiel über eine Woche lang, das hatte ich überhaupt noch nie, über eine Woche lang jede Nacht, sogar zur Mittagszeit beim kleinen Mittagsschläfchen, immer von Kornkreisen geträumt. Tag für Tag. Also ich hätte es verstanden, ein-, zweimal, vielleicht auch noch dreimal, aber es war, ich habe dann schon Stricheln gemacht, es war siebenmal.
Unglaublich.
Siebenmal von Kornkreisen geträumt. Also das, selbst wenn man da jetzt spekulieren könnte, was da genau passiert in meiner Traumrealität, davon abgesehen, muss es mich so dermaßen bewegt haben, dass ich das vielleicht jetzt noch gar nicht so abschätzen kann, weil wenn ich da so viel zu verarbeiten habe, dass ich ständig davon träume, also schon allein das finde ich beeindruckend.
Auf jeden Fall, wobei auch das ist wieder natürlich jetzt, kann man sich auch anders erklären, ne?
Wie alles. Das kann man immer.
Das kann man immer, so ist es, ja.
Aber eben von diesem Trip bin ich ja derzeit ein bisschen herunten, weil das ist so ein bisschen das, so wie ich angefangen habe, mich mit diesen Geschichten zu beschäftigen. Und inzwischen ist es schon so, dass ich mir denke, ich mag diesen Zugang derzeit eigentlich gar nicht zu diesen, so diesen intellektuellen, ja, könnte sein, könnte auch nicht sein. Nein, es hat mich persönlich betroffen, es sind Dinge passiert und die möchte ich jetzt eigentlich auch leben und umsetzen. Also ich will ja jetzt nicht wieder so zurückfallen in dieses Journalistische, mit dem ich dieses Obskurstan-Ding eigentlich begonnen habe, so immer so quasi Theorien zu wälzen und sie mit anderen Theorien zu vergleichen und selbst davon überhaupt nie betroffen zu sein, sondern immer nur derjenige, der da herumgräbt und ja, den das eigentlich nicht so bewegt.
Die Distanz ist weg.
Genau.
Das finde ich sehr spannend. Sarah aus der Schweiz habe ich auch interviewt, aus Gallingen, glaube ich. Das wurde jetzt irgendwo aufgeschrieben, aber egal. Zollingen in der Schweiz. Auch das spiele ich jetzt nicht in der Sendung, weil da spielen wir da nur mehr Interviews. Aber ist dann, sobald also das im Archiv ist, heute am Abend, ist es dann zum Download auch. Die also auch dann, wenn man damit dort war, es fällt einem, glaube ich, schwer, dann nur einmal hinzufahren. Also ich glaube, viele kommen, oder die meisten kommen dann immer wieder, so auch Sarah, was weiß ich, zum wievielten Mal die schon dort war. Und die war auch zum Beispiel Zeugin von diesem 07-07-07 Circle, über den auch Linda Moulton Howe berichtet hat. Der also auch, da war, also ich glaube, am Eastfield, ja, also da war auch jedes Jahr großartige, echte und heuer auch ein sehr schöner, meiner Meinung nach gefälschter Kornkreis zu sehen war. Und diese Formation, die am 7.7.2007 entstanden ist, da haben also mehrere Zeugen, unter anderem auch Sarah, einen Lichtblitz gesehen. Und dann war auf einmal dieses Ding da und man hat es dann später eingrenzen können, wer hat wann das Feld gesehen ohne Kornkreis und so auf eine halbe Stunde. Auch eine riesige Formation, so zwei Bögen mit teilweise sehr großen Kreisen, die also wirklich recht beeindruckend waren, auch wieder in einer irrwitzigen, völlig ja, in einer Zeit entstanden ist, wo man nicht mehr anfangen braucht, darüber nachzudenken, das mit herkömmlichen Mitteln zu machen. Mit einem Satelliten könnte es vielleicht gehen, aber keine Ahnung wie. Aber ja.
Ich als Maulwurf liebe ja diese Theorie, dass es von unten passiert, nicht von oben.
Ja. Apropos, da kommen wir jetzt dann zu Pats Interview, das wir also mitten im Kornkreis gehalten haben bei Wickenham am 3. August. Wir sind da also rein, haben eh schon vorher beschrieben, wie es uns dabei gegangen ist. Also Blutdruck steigt. Es war wirklich so, dass man also nicht mehr das nur erklären konnte mit, also man ist halt jetzt aufgeregt, weil man in einem Kornkreis ist. Das war also wirklich eine sehr, sehr intensive Formation, so sage ich das jetzt. Und ich habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, so, ich gehe jetzt zu Pat und frage sie, ich würde jetzt gerne ein Interview machen. Und die war dann ganz begeistert, weil diese Entitäten, mit denen sie da gerade in Kommunikation stand, waren von dieser Idee sehr begeistert. Muss man jetzt auch so stehen lassen. Lasse ich sehr gern so stehen. Und es entstand dann eine Aufnahme, die die ich jetzt deshalb spiele, weil sie mich wirklich extrem berührt hat, auch nachdem ich sie mir später noch mehr angehört habe. Also das war so das erste Interview, das ich mir meiner Freundin dann zusammen angehört habe, als ich wieder in Graz war. Und das hat mich völlig rausgestellt. Also ich habe da wirklich noch nie auf ein Channeling so reagiert wie auf dieses. Da geht es eben auch um diese Geheimsprache, die du eh schon in deinem Artikel namens Kanaise angesprochen hast. Geheimsprache, Blödsinn. Diese unbekannte Sprache.
Genau, Sprache für die Seele.
Ja, es ist, ob das jetzt wirklich eine Sprache ist, es klingt für mich ein bisschen südamerikanisch. Mhm. Ist mir jetzt gestern irgendwie eingefallen. Das könnte vielleicht, da müsste jetzt ein Linguist sich damit beschäftigen. Es tut mir leid, das wird mir dann wirklich zu komplex und zu, das geht unmöglich. Und ich sehe mich jetzt nicht so als Forscher, sondern eher als Erleber, Experiencer. Michael Klickman sieht sich auch als Crop Circle Experiencer. Und dem kann ich nur zustimmen, das ist eigentlich die beste Art, die Dinger zu erleben. Und Channelings, brauchen wir nicht drüber reden, ist im Prinzip kann man intuitives Sprechen dazu sagen, ist mir jetzt wurscht, ist keine verlässliche Informationsquelle, meiner Meinung nach, weil da immer der Channel mit dabei ist und man nie weiß, wenn der jetzt überhaupt Kontakt zu irgendeiner Entität hat, welche Entität das ist, etc., etc. So ist es natürlich auch in diesem Channeling und es gibt ja auch einige Live-Channelings im Archiv zu sehen, aber der Grund, warum ich eben das Channeling spiele, ist, weil es wirklich unter die Haut geht, weil dir geht es wahrscheinlich gleich.
Ja, vor allem, wenn sie dann zwischendurch eben in dieser bis dato ungehörten Sprache spricht, die sie ja Sprache für die Seele nennt, das heißt nicht sie, sondern die durch sie sprechen, dann würde ich euch wirklich empfehlen, die Augen zu schließen und diese Sprache mal wirklich so einfach reinzulassen. Ich habe mich wunderbar gefühlt. Es streichelt die Seele, würde ich sagen.
So ist es. Ich habe mich sehr ungewöhnlich gefühlt, wie gesagt, bei diesem Interview, aber egal. Spielen wir es jetzt einfach. Das ist also jetzt Pat Angoff im Wickenham Circle aufgenommen am 3. August.
You carry the key inside your blood. All these shapes, all the patterns are keys which are already in the human blood. As you come to these places, these keys become unlocked. You open more to who you are on this planet. Can you know? Ti akawani yesi kawara laya kawani yesi. Ti wana kawai sai. Ne iwana kawai. Open your heart and feel with your heart. What we create in these places are vortexes of energy. And these vortexes go into the earth and into the universes. And you can go up or down or sideways into alternate realities. You understand?
I think.
When you come here and you listen with your heart, then you can go to other places where you can begin to remember your own history before you had human form, and you can bring that back. But there are not many people that do that to these places. We create these doorways. There are already natural doorways on the planet, natural vortexes of energy. We come and create more for you. So you can sit and listen with your heart.
And who are you?
We are the ones who make this. You will never have heard of us before. Because we are not yet in your consciousness. If we were to say our name, you would not understand.
Say it anyway.
Kanayisi. But we have put it into English for you.
What's the English word?
Kanayasi.
Okay, I see.
Our name is but a sound to your ears. This instrument cannot make that sound yet. Not everything has a name as you wish a name to be.
So it's more vibration?
Yes. That's how we do it all, vibration. And that's what we have created here for you, vibration. A vortex of vibration that can go anywhere whilst your body stays here.
Can you tell me anything of the meaning of these two crop circles?
They have no meaning as such, except they unlock the key that is already in your blood.
Is that the meaning of every crop circle?
Yes. It is you, the human, that wants to make sense of it somehow. You do not see it for what it is.
Then why are there patterns anyway? Why is it to make it more interesting?
Of course.
Okay. So it's to put out a riddle and we...
Each one is a coding within the blood. And we have made it in that shape to unlock the coding you have in your blood, to unlock your DNA. Each shape represents a certain key in the DNA. We make it a little more interesting because the more who come, the more can be open. The more can experience themselves, not only as human. Kawaniya saikiawa. Na iwa kawana ka iti na iwa inaka. Tainiawa sai.
What is this language?
Tayukuna waini atai. It is the language of the universe.
Okay.
You can only understand it with your soul. Your soul knows exactly what we say. Kawinia. And we speak to your soul. Kawana wasmunai. Te ikuanai atai tonaka wasai. Some souls are trapped within the human form. And unless the human mind can begin to expand, then the soul will continue to be trapped. The mind has to expand. The heart has to expand. Then the soul can be free within the human form. You understand?
I think I understand what you mean, but how is this? What do you mean with trapped?
I see when I keep a tie. Neaiwaiki. The soul is a being that is far bigger than the body.
I understand that.
And
so
the
how can it be trapped in the body? If
the body does not expand, the soul cannot fly. The soul cannot go anywhere. The soul cannot go home. The body has to change. The apparatus has to change. And this is why we have these, what you call crop circles. Because we are helping the souls to be free.
And does it matter into which crop circle I go, or is it just any crop circle? Or is there a certain key and certain locks that it will fit in?
There are crop circles of different frequency of energy. This one is high frequency energy. Some are not so high frequency for those who are not open enough yet. That is why some people go to some crop circles and feel nothing, and other people go to other crop circles and feel a lot. When you have expanded, you could go to a crop circle and your energy might be too high for that crop circle, because that crop circle is meant for others who may not be of the same frequency as you. If that is the case, you will not feel anything. The resonance of the energy is such that as you step into it, then your vibration matches. Then the pattern, the key, can be unlocked within you. Then your soul is a little freer. And you, the apparatus of the soul, can help this by expanding your awareness, by becoming more sensitive to energy, by taking more chances, by relying on luck, to not have your life mapped out, but to be more prepared to take chances, to rely more on your intuition.
Is it fear that locks up the soul in this body?
It is the body that closes down in fear that locks the soul. Don't look for us in the heavens. Look for us in the center of earth.
The center of earth, that's where, is that where you live? Is that where you come from? Is that where you...
It's where... It is our guest house. Come on up.
Is Earth the only planet that you are?
The Earth is the only planet of interest.
In the whole universe?
In the whole universe.
You mean there are no other planets that you are interested in?
Other planets are not having the challenge that Earth is having.
And what is the challenge here, especially for you, or for us?
For you humans.
Yeah, well.
It is to be spirit. It is to be soul. In human form. Bringing together spirit and matter. The human has been very focused on matter, and not so much on the spirit. But it's a balance of the two brought together in the one, in the unity of the one. That's the great challenge. On other planets, it's more spiritual, to put it how you could understand it.
The challenge here is that we're not really very evolved, and that's why...
Don't judge yourself. How do you know that tomorrow you will not be totally evolved? How do you know how close you are to total evolvement?
I don't know it at all. What do you think about that?
I'm thinking about free will. Is this the only zone in the universe with free will? That has something to do with free will?
You do not even know what free will is.
Okay.
On the other planets, free will is really free. Your free will is in the constraints of being human and the constraints of your society. You've not really got free will at all, but you do have choices. And we're here to encourage you in those choices.
What do you think about what Cryon says about that we are like soldiers coming here to this planet for this time?
You could say you are soldiers. We prefer words that are not so...
military.
You are a free spirit who chose this incarnation in order to really experience the journey from matter to matter spirit. It's not even matter to spirit, it's the combination of both.
Is that something new in the universe, that you combine matter and spirit, or is it something that has been done thousands of times elsewhere?
It has never been done before.
So this is new?
I guess it's new. It has been going on for many, many years. Many millennia. You walk blindly. You walk with your ears closed. That is the way of the human. We're here to help you open your eyes. We're here to help you open your ears. We are here to help you open your hearts. Now, we cannot always come and speak through people, so we create these instead. And you watch. When you humans are in these places, aren't you nice to each other? Don't you smile at each other and talk to strangers?
That's right, yeah.
Which you would not do in your high streets, your place of the shops. Here you do. Look at the energy we create for you.
I always try to smile at strangers. Also at home.
You are an evolved being. What do you expect evolvement is?
Good question. I think dancing is a good flying, the soul flying. Not bound to this illusion of the matter.
What soul wants is for this part, that is matter, to dance, to be free. Because soul is not going anywhere. Soul is on a journey to bring this piece of matter back into the oneness. You see, the oneness has never been matter. It's always been spirit. The human is bringing matter into spirit. To be evolved, you only have to smile at strangers, dance to good music, be happy, and love. That's evolvement. Not so hard.
I can do that, I think. Can be done.
Yes. It's just that you humans make it so difficult. It has to be hard work. You have to go to teachers and have many years of studying. Or you have to go and live in a cave somewhere for many years and deny yourself material wealth. When it's as easy as smiling and dancing and being happy and loving.
Is it also about trying to help others?
When you love, you cannot help others. It's only your fear that stops you helping others. You fear they may take too much. You fear you do not have the time. You fear that you will not be liked, or you fear that they will take more than you can give. Love has no fear. Kaweni. Ke iwa saini awatai. Ke aye yamanai kiesi. Do you know what bliss awaits you? The sheer joy of being alive. Being alive. You. Your soul. Your heart. All that you are. Connect with earth. Connect with earth. She's going home.
And she wants to take us with her.
She would love to take you with her. Connect with her love, and you will know love. Tawana iwa sae, te iwa e kawai, tawana iwa ike ni. Sacred, sacred planet. Sacred beings on a sacred planet. What would happen if you considered all humans as sacred? What would happen if all humans considered themselves sacred? Heaven would be on earth. We are trying to help in our very small way. Sometimes not so small. Thank you.
Thank you.
Thank you for listening to us. For opening to us. For what you do.
Ja, das war Pat im Wickenham Circle. Wie gesagt, da erzählt sie natürlich nichts Neues, wie meistens in solchen Channelings. Ich meine, man kann sagen Allgemeinplätze, aber sie bringt es auf eine Art, die mir jetzt wieder steinweise extrem unter die Haut gegangen ist. Mhm. Und ja.
Man kann sich auf der anderen Seite fragen, warum immer Allgemeinplätze? Warum so einfache Sätze, die noch dazu so oft wiederholt werden? Vielleicht, weil es so viele nicht kapieren?
Ich habe keine Ahnung. Ich meine, einer der Dinge, die sehr schön gefunden hat, ist so die Frage, was wäre, wenn ihr euch als Sacred Beings, also ich weiß nicht, wie man das jetzt übersetzt, heilige Wesen, ja, auf einer heiligen Erde. Oder so
gesegnete.
Gesegnet, ja, von mir. Jetzt haben wir natürlich wieder beim Christlichen, aber was wäre, wenn wir uns so sehen würden? Ja. Nämlich uns selbst und dann die anderen. Es wäre tatsächlich der Himmel auf Erden. Nee, ich meine, es stimmt aber. Und ich meine, ja, gut, wie kommen wir dorthin? Keine Ahnung, aber.
Naja, es ist ja ganz einfach. Es sind ja, ich weiß nicht, der Europäer braucht ja immer so versponnene intellektuelle Geschichten, an denen er sich abarbeiten kann. Dabei hatte ich das Gefühl, wie ich das gehört habe, es ist ja so einfach, denn sie beschreibt ja, was man dazu tun kann, um das so zu erleben. Smile at strangers.
sehr schön. Also, ein paar haben auch gemeint, das ist eher indianisch und beziehungsweise ein paar hat auch an Elke, hat er auch schon mal auf Sendung in, also die Sangomas, beziehungsweise die Nyangas gechannelt. Ich habe keine Ahnung, woher diese Sprache kommt, ob sie auf der Sprache ist, nicht einfach nur eine emotionale Geschichte, ich weiß es nicht, aber sie geht irgendwie rein, finde ich. Mir halt. Ganz am Anfang finde ich interessant, dass mit der DNA, dass quasi diese Schlüssel in your blood, dann halt auch in der DNA natürlich, also die DNA ist ja überall, gespeichert sind und dass diese Formationen ganz bestimmte Schlüssel darstellen, die dann, wenn Personen reingehen, wie in ein Schloss passen und gewisse Dinge freischalten.
Mhm. Ja. Da bleibt sie auch, meiner Meinung nach, das war auch nicht der Ort, aber es wird natürlich nicht jetzt gesagt, was da eigentlich passiert, wenn diese Schlüssel aufgeschlossen werden. Ich habe da in meinem Artikel das ein bisschen mit vernetzter Intelligenz von Fosa Bludorf verbunden, was für mich eigentlich die Antwort war, wo es die vor Jahren schon geschrieben haben, dass die DNA so quasi als Supercomputer Verbindung mit dem kosmischen Geistfeld, wie immer man das auch nennt, mal Quantenhologramm, sagt Greg Braden dazu, uns verbindet, also uns einfach zeigt, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass es keine Leere zwischen den Dingen gibt, dass wir alle miteinander schwingen können.
Ja, und das weiß ja jeder. Ich meine, es ist so, nur ob es jetzt wirklich die DNA ist oder einfach nur...
Ja, aber du sagst, es weiß jeder, aber...
Ja. Und ich meine, der Schlüsselsatz für mich da drin war eben dass die Reise, wo die hingeht, dass das Ziel ist, dass sich quasi die Materie mit dem Geist verbindet.
Mhm.
Und nicht, und das ist so, ich finde deine Frage da drinnen, wir haben da beide sehr naive Fragen gestellt, mein Gott, wir sitzen da in diesem Kornkreis, wo es uns eh schon so schräg gegangen ist, naja. Aber diese Geschichte, dass also sehr viele Leute dann immer glauben, Materielle ist schlecht und nur das Geistige, da müssen wir alle hin. Ich glaube wirklich, das ist alles eine völlige Sackgasse. Ich glaube wirklich, dass sich diese beiden Dinge endlich wieder verbinden müssen und dass vielleicht wirklich die Aufgabe der Menschheit ist, dass wir dort wieder hin zurückkehren und das aber, dass wir haben, unsere Körper dahin mitnehmen. Wie das gehen soll, weiß ich nicht, aber dass sie das verbindet.
Verbindet auf einem neuen Level. Also für mich war es ja schön, weil es eben nicht in diese Richtung geht, dass man die Materie als Illusion erkennen soll, wie das ja so gerne von verschiedenen spirituellen Richtungen propagiert wird. Nein, es geht auch darum, das Materielle ernst zu nehmen und das Materielle vielleicht zu ehren und zu verbinden.
Naja, so wie oben, wie unten, so wie oben, so auch unten. Es ist einfach ein Spiegel von dem. Es ist alles echt. Ob das jetzt materiell ist und eben auch das Immaterielle ist genauso echt. Ich meine, wir zwar wissen, dass einfach da drin was passiert ist, dass in solchen temporären Tempeln Dinge vorgehen in jemanden, der da drin ist. Diese Ruhe, die man verspürt, diesen Frieden. Ich meine, wo kommt denn das her? Ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, es ist da und Es ist keine Illusion oder sonst irgendwas. Wenn man es einmal gespürt hat, dann weiß man, dass es echt ist.
Stimmt, ja.
Man kann es halt schwer vermitteln. Ich meine, wir versuchen das halt heute. Ne? noch einmal der Aufruf, und also viel Zeit bleibt jetzt nicht mehr. Skype, CropFM, den Namen CropFM bitte einfach anwählen und dann kommt sie ja hier auf Sendung und wir können noch ein bisschen plaudern. Sonst plaudern halt wir jetzt noch ein bisschen über die ganze Sache. Mich jetzt über Skype anzuchatten, bringt gar nichts. Also wenn, dann im Cropcom oder im audiomäßig über Skype. Die Pat ist ja auch ein Wach-Channel, das heißt, also sie ist nicht da völlig weggetreten. Also die kann sich ja völlig daran erinnern, was sie gesagt hat. Nicht so wie Bernhard Reicher zum Beispiel, jemand, der dann überhaupt nicht weiß, was da passiert ist. Was vielleicht für manche dann auch wieder ungewöhnlich klingt, weil man vielleicht gewohnt ist, dass da wirklich jemand ganz anders spricht. Wobei sie hat auch, und wir haben ja da Fotos auch, dein Artikel gibt es ein Foto von Pat in diesem, in diesem Kornkreis. Sie hat völlig anders ausgeschaut. Also sie hat wirklich einen Blick gehabt, der war unglaublich.
Ich behaupte ja sogar, dass ihre Augenfarbe verändert hat. Also
ihre Augen haben sie auf jeden Fall. Ja, das war, und wie gesagt, da muss man halt dabei gewesen sein. Das kann man, das hätte man auch nicht filmen können, wirklich gescheit, weil ich war schon damit beschäftigt, das Mikro mal drauf zu halten. Da. Kann man üben? Ja, also, dass dieses Channel jetzt gerade eben einfach nur eine gute schauspielerische Leistung hätte sein können, das gebe ich völlig zu. Also überhaupt kein Problem damit. Das muss man aber auch mit zusammenbringen und vor allem so, dass, also, dass mir persönlich dann auch wirklich
ich verstehe die Motivationen, die dann dahinter stecken sollen, nicht wirklich. Was soll das für
eine Motivation sein? Da kann man da weiter, damit sie halt bei ihrem nächsten Seminar mehr Besucher hat. Ich meine, das kann man alles rationalisieren. Ja, aber man macht ja da völlig zum Kasperl, das muss man auch sehen. Ja. Gell? Also, und, aber wenn es Schauspiel war, dann war es, also die Frau gehört nach Hollywood. Ich meine, das muss damit bringen.
Ja.
Und ich meine, ich kenne Pats Channelings auch schon, sie hat auch schon irgendwie mit Elke zusammen gechannelt, ist auch öfter in Graz und das war für mich völlig neu, also ich kenne ihren Dragons Talk heißt das, so ein Newsletter. Gibt es auch 3 Sendungen mit ihr. Sie hat auch, Pat hat auch einmal ganz spontan das Ashtar-Command am Ende einer Sendung-Channel. Das war ganz schräg.
Und von den vielen Channelings, die ich auch schon kenne, muss ich sagen, wie wohltuend einfach dieses Channeling war, weil wenn ihr mal die Chance habt, da klickt euch mal rein auf eine der zahlreichen Cryon-Webseiten und hört einmal Lee Carroll zu, wie Lee Carroll Cryon channelt. Immer mit einer Soul-Sängerin im Hintergrund, die da vor sich hin weint und immer mit Musikuntergrund. Also das ist an Dramatik ja kaum noch zu überbieten. Von daher fand ich das sehr wohltuend, wie einfach und wie auf den Punkt das Channeling von Pat war. Also das gibt es auch viel hysterischer sozusagen.
Ja, das ist richtig. Und ich meine, das war halt ein sehr allgemein gehaltenes Channeling, das man sich halt ein bisschen genauer anhören muss vielleicht. Und wie gesagt, für mich das Wesentliche war eben diese Connect with Earth auch. She's going home. Diese Idee, dass quasi die Erde selbst diese Schwingungserhöhung mitmacht und wir entweder zurückbleiben können oder mitgehen. Es ist natürlich auch uralt, also Trunvala Mechizedek. Und das hat mich das auch erinnert. Und deshalb auch diese eindringliche Frage, ist das neu? Weil das war so dieses, und das hat sie dann ja auch bestätigt, dass das noch nie passiert ist, soweit sie also diese Wesen sind. Die im Mittelpunkt der Erde wohnen, finde ich super. Unglaublich.
Das war mir wirklich neu. Das war was Schönes. Nicht von UFOs und nicht aus dem All, sondern die machen das von unten. Mir gefällt das gut.
Es ist ihr Guesthouse. Also sie kommen da nicht von dort, sondern da sind sie jetzt gerade. Sie hat ja auch beschrieben, wie wir reingegangen sind. Zuerst hat sie ja lustigerweise bei ihr das Hirn sofort eingeschalten und sie hat gemeint, sie glaubt, der ist gehoaxt. Dann hat sie sich dort hingesetzt und haben uns alle verteilt. Und dann hat sie das Gefühl gehabt, dass sie quasi nach unten fällt. Und dann hat sie eben diese Kommunikation aufgebaut und dann bin ich mit dem Mikro dahergekommen. Und
naja, was da mich ist sie. Sehr beeindruckt hat übrigens von dir, in dieser außergewöhnlichen Situation. Mikro raus und Gott sei Dank hast du das getan.
Draufhalten, immer draufhalten. Alright. Gut, ich meine, ich glaube, wir kommen jetzt zum Abschluss heute. Also, Wiltshire ist eine Reise wert, so viel kann man sagen. Die Kreise geben ein Rätsel auf. Man kann es alles erklären, wenn man möchte, wenn man ein paar Details auslässt. Naja, gut, Details, also wenn Milk Hill in 4 Stunden entsteht, das ist, finde ich, kein Detail. Man kann diese Dinge auch nicht wirklich nachmachen. Und daher sind sie, mein Telefon, ich habe vergessen auszuschalten. Und daher sind sie für mich ein ganz großes Rätsel und einfach das schönste Rätsel, das derzeit so herumfleucht. Es gibt eh so derartig viele unangenehme Dinge, ich finde, man kann sich darüber mal was erfreuen. Ne?
Ja.
Also, falls ihr jetzt versucht habt, mich anzurufen. Wenn man auf Sendung möchte, gibt es jetzt nur kurz die Chance, Crop FM auf Skype und anders geht es leider nicht heute. Wir werden sicherlich, es war sicher nicht unser letzter Aufenthalt.
Na, ganz sicher nicht.
Den wir dahinter uns gebracht haben. In diesem Channeling, ich habe es ja eh schon erwähnt, natürlich ist nichts Neues kommen, aber es hat für mich einen sehr schönen Abschluss gebildet jetzt für die Sendung, weil es sehr viele Dinge sagt, die zwar eh jeder weiß oder glaubt zu wissen, aber kaum jemand wirklich verinnerlicht hat, nehme ich mir überhaupt nicht aus darin. Wie gesagt, der Hinweis auf Charles Mallett, dieses 50-minütige Interview enthält noch einige sehr interessante Details, die keine sind, finde ich, sondern die einfach ganz große Brocken sind, die in der Landschaft stehen und an denen wir wahrscheinlich noch lange knabbern werden. Es wird dann in den kommenden Wochen auch noch eine Spezialausgabe wahrscheinlich mit Simon Peter Fuller geben. Ich habe auch einen Mann dort getroffen, den ich wahrscheinlich dann im Nachhinein noch zu dieser Sendung dazu verlinken werde. Das war eines der, also es waren auch die Interviews dieses Jahr wirklich ungewöhnlich. Und der Mann, der hieß also Marc Dupré, hat mir unter anderem, der hat sich sehr intensiv mit dem I Ching beschäftigt, hat da sehr viele Kommunikationen enthalten, sehr oft nachgefragt auch. Und dieses Interview war wirklich grenzwertig für mich. Da geht es auch um den Maitreya, der gerade zu der Zeit, in der wir
in Wiltshire waren,
ja, angeblich auch dort war, der für mich doch, also weiß ich nicht, wie man jetzt mit dem Wesen umgehen soll oder was auch immer. Also das geht mir da schon ein bisschen in eine Richtung, wo sehr viel Glaube dabei ist, der zwar voll okay ist, aber wo irgendwo eine Indoktrination da ist. Ich habe keine Ahnung. Also Marc Dupré wird wahrscheinlich irgendwann einmal nachgeliefert als Download zu dieser Sendung. Er hat auch einen circa 8 Meter langen, das ist jetzt kein Schmäh, Liebesbrief von Gott in die Ging kodiert. Ich habe Fotos davon, also sowas habe ich noch nie gesehen. Also ich habe wirklich schon viele Interviews gemacht, aber dieses Interview hat mich ziemlich verwirrt. Es ist schwer zu verstehen, deshalb ja, wird man sich ein bisschen bemühen müssen, wenn man es dann anhört. Er ist aus Belgien. Und dann, wie gesagt, das mit Sarah ist auch ein sehr interessantes Interview, das dann nachher zum Download steht. So also ganz normale Kornkreisbegeisterte. Was ich mal interessant finde, sind eben diese Temperaturunterschiede nochmal kurz. Also, ich meine, bei niedergetretenem Korn soll man mir ja jemand erklären, wie das dann sein kann, dass Schnee im Winter Monate danach genau, und ich habe da extra nachgefragt, ne, man kann es im Interview nachhören, das ist wirklich definiert, also genau wie der Kornkreis war geschmolzen und man hat wieder diesen Kornkreis gesehen im Schnee. Mhm. Keine Fußspuren hin und so weiter, wie er betont. Also, ich meine, das sind einfach Sachen, wo man ehrlich gesagt nicht mehr davon ausgehen kann, dass die alle gehockt sind. Das ist einfach nicht so, es tut mir leid. Das heißt natürlich nicht, dass Außerirdische beteiligt sind. Und Vincenzo hat kurz angerufen und hat es gleich wieder aufgegeben. Probier's doch noch einmal, Vincenzo. Trau dich ruhig. Wir würden uns freuen. Also, wenn man die Dinge alle in Betracht zieht, dann muss man einfach sagen, man steht vor einem Phänomen, das man nicht verstehen und fertig. Und eben die Urheberschaft dieser Kongresse lasse ich jetzt völlig offen. Mhm. Also, ob es jetzt die Kanaille sind, wer immer die sind, ich meine, ja, von mir aus, sonst halt die Kanaille. Ich weiß aber jetzt trotzdem nicht, wer sie sind, außer dass sie gerade zu meinem Mittelpunkt der Erde aufhalten und uns quasi versuchen, ein bisschen in die richtige Richtung zu stupsen. Sehr viel bei diesen Dingen ist eben Geometrie auch. Und Geometrie ist irgendwie, sind Verhältnisse vor allem, es ist natürlich Mathematik in Bildform, wenn man so will. Und da geht es auch um Schwingungen, also das sind Schwingungsverhältnisse, die auch dargestellt werden, meiner Meinung nach. Und wenn man zum Beispiel Bones of God liest, dann wird einem schon klar, dass da also unglaubliche Dinge auch rauszulesen sind. Zum Beispiel, sehr interessant, jetzt auch was um diese Verbindung zwischen Materie und Geist geht, ganz viele Näherungen des Problems der Quadratur des Kreises, ist auch schon in der vorigen Sendung mal besprochen worden, wenn man jetzt den Kreis quasi, ich glaube der Kreis ist dann der Himmel und das Quadrat, die Materie, oder die Geistwelt ist dieser Kreis, dann das Quadrat die Erde, und wenn man dann quasi einen Weg findet, geometrisch das so zu konstruieren, dass ein Quadrat mit gleicher Fläche oder ein Kreis mit gleicher Fläche rauskommt wie das Quadrat oder umgekehrt, dann nennt man das Quadratur des Kreises und dann ist das quasi die geometrische Analogie zur Verbindung zwischen der Geistwelt und der Materiewelt, wenn man so will. Finde ich auch sehr schön. Mhm.
Nicht meins, aber sehr schön.
Ja, ja, dich interessiert jetzt die Geometrie nicht so. Ne? Nee. Na doch, die hat mich schon immer fasziniert. Und dann gibt es die andere Ebene der Symbolik. Also wie gesagt, das sind Symboliken oft enthalten, die uralt sind, die keiner mehr kennt. Also die Macher haben schon einiges drauf.
Auf jeden Fall.
Ja. Goldener Schnitt, ja natürlich, heilige Geometrie und so weiter. Also auch das kommt ständig vor in diesen Dingen, wie man unter anderem auch in Bones of God nachlesen kann. Und ob es jetzt tatsächlich so ist, dass wir also in diese, ja genau, was auch interessant ist, diese, man geht also in diese Kornkreise und verschiedene Menschen reagieren verschieden drauf. Es hängt wahrscheinlich von der Tagesverfassung ab und bei manchen, die spüren in dem einen nichts, in dem anderen sehr viel. Es kommt darauf an, wo ist man gerade selber und wo ein, wo, in welcher Frequenzebene agiert der Kornkreis, wenn man so will. Das ist ja interessant, finde ich. Also das, und das ist ja tatsächlich so. Also
ja, haben ja wir auch gemerkt, oder? Ja, sind in denselben Kornkreis reingegangen.
Ja.
Der eine ist halb niedergebrochen, der andere hat nichts gespürt.
Genau.
Wechselnd.
Wechselnd.
Ja.
Oh Mann, oh Mann. Okay. Ich denke einmal, das war die heutige die heurige Kornkreis-Show. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 24. September live, aber dazwischen gibt es eine Spezialausgabe mit Michael Glickman. Ich war also in, wir haben ihn ja besucht, wie schon gesagt, und wir haben da circa 50-minütiges Interview mit ihm aufgenommen und das werde ich in einer Spezialausgabe verarbeiten und dann irgendwann online stellen in den nächsten 2-3 Wochen. Und am 24. September dann, wie gesagt, gibt es eine weitere Sendung mit Klaus Dohner, auf die ich mich schon sehr freue. Walter, gibt es noch ein abschließendes Wort von dir?
Nö. Kanaise.
Kanaise. Ja, dem kann ich mir jetzt im Prinzip nur anschließen. Wir hören uns wieder. Jetzt kommt Adolf. Okay. Wenn der jetzt dran bleibt, nehmen wir rein. So, wir hören uns jetzt gleich noch einmal. Hallo?
Ja, hallo, hier ist Clemens.
Hallo Clemens, du kommst im letzten Abdruck, aber okay.
Ich wollte auch nur mich bedanken und also meine Anerkennung mal zum Ausdruck bringen. Die ganzen Sendungen, die ihr gemacht habt die letzten Jahre, ich habe fast alle gehört, ein Drittel bis die Hälfte. Und es ist sehr beeindruckend, man kriegt ein sehr, sehr weites Bild und sehr, sehr unterschiedliche Eindrücke zu sehr interessanten Themen. Dafür wollte ich mich einfach bedanken.
Was hat dich was fasziniert dich an Kornkreisen, wenn überhaupt irgendwas?
Also Kornkreis ist ja nur ein Thema von vielen, was von euch beleuchtet wird.
Ja, das ist so, das ist richtig.
Und Kornkreis ist, wie soll ich sagen, nicht mein Favorit jetzt von den Themen, die von euch bewirtschaftet werden. Ich bin eher so auf dem, ja, Verschwörungstheorie-Ebenen und anderen Themen unterwegs. Ah. Aber Kornkreis ist, ja, gehört einfach dazu ein Stück weit.
Bitte?
Kornkreise gehören einfach ein Stück weit dazu.
Ja, ich finde, die gehören dazu. Ich meine, Verschwörungen, müssen wir jetzt genau ausfinden, was du damit meinst. Gibt natürlich auch rund um die Kornkreise immer wieder Theorien in der Richtung. Aber klar, Kornkreise gehören dazu. Und ja, danke für deinen Anruf.
Gut.
Okay.
Also, ciao. Hoffentlich geht es lange weiter mit der Sendung. Tschüss.
Oh ja. Wir haben es vor. Ciao. Ja. So, gut. Also, wenn jetzt noch jemand anrufen will, dann jetzt, genau jetzt oder
nie.
Oder, ne, nicht nie, halt dann irgendwann bei der
Now
nächsten
or
Sendung.
Never.
Now or never.
Elvis Presley.
Elvis Presley, ja. Und ansonsten werden wir uns jetzt wirklich verabschieden. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Interesse. Und wir hören uns wieder spätestens am 24. September. Dazwischen gibt es eine Spezialausgabe. Macht es gut. Bis dann.